In Beirut kannst du alles machen. Du kannst ins Casino gehen, du kannst irgendwie auf Musikfestivals gehen, du kannst ins Theater gehen. Aber dort, wenn du in so einem Dorf bist, da gibt es nichts. So, du sitzt da mit deinen Großeltern oder deinen Verwandten und du lernst die kennen. Und du tauschst dich aus und hast Spaß mit denen. Und du kommst wieder runter und besinnst dich auf das, was zählt.
Hallo, es gibt wieder eine neue Folge des Zenit-Podcasts. Schön, dass du wieder da bist. Wie hat dir die erste Folge mit Christian Sievers gefallen? Ich bin auch ganz beseelt, denn ich habe durchweg sehr positives Feedback bekommen von euch, entweder persönlich oder auf digitalem Wege. Und ich freue mich wirklich sehr, denn da steckt ganz viel Herzblut drin und ich freue mich wirklich, dass es euch gefällt. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür an euch alle und an dich fürs Abonnieren, Weiterempfehlen und Zuhören. Mein Gast ist heute Theater- und Filmschauspieler Hasan Akkuş. Er könnte einem größeren Teil von euch bekannt sein, und zwar denjenigen, die die Serie Four Blocks kennen. Dort spielt er Maruf, einen Drogendealer vom Berliner Kotti. Oder eigentlich muss ich ja leider sagen, spielte, denn die Serie ist nach 3 Staffeln zu Ende erzählt worden. Am Kreuzberger Kotti hängt er sicherlich auch immer mal ab, aber er lebt in Neukölln und man kann ihn da an dem ein oder anderen Falafel-Imbiss treffen. Ach, und hier gleich ein kleiner bürokratischer Werbehinweis, weil man das ja im digitalen Bereich irgendwie so machen muss. Sehr verehrte Damen und Herren, diese Folge beinhaltet Werbung für diverse arabische Restaurants in Berlin. Hashtag No Paid Advertisement. Hasan und ich haben uns über Instagram kennengelernt, weil er entweder meine vielen Stories aus dem Libanon kommentiert hat oder ich die Geschichten von seiner Familie. Ja, und es da ziemlich viele Parallelen gibt. Hasan ist im Libanon geboren, aber mit 2 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Über sein Leben in Deutschland haben wir natürlich auch geredet, aber wir sind ziemlich schnell auf unsere libanesischen Wurzeln gekommen. Lieblingsgerichte, Traditionen oder Mütter, die ihre Kinder nicht in die Großstadt lassen wollen. Nachdem ich mir die Folge nochmal angehört habe, dachte ich so, oh Gott, ich habe fast genauso viel geredet wie Hasan. Ja, Asche auf mein Haupt, aber wir haben mit dem Libanon einfach einiges gemeinsam. Unser Gespräch wurde schon ziemlich schnell persönlich, das werdet ihr merken. Wir sind also ganz schön ins Quatschen gekommen. Aber ich denke, ihr versteht das. Das geht ja den meisten so, wenn man über seine Familie redet und sich da einiges überschneidet. Egal, ob es jetzt jemand aus dem Libanon ist oder auch aus Deutschland. Und für alle die, die jetzt einschalten, kann ich empfehlen, den Teaser und die erste Folge anzuhören, weil ich da nochmal erkläre, warum ich den Podcast mache und wer Zenit ist. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin dabei eher spitten. Brrra.
Du bist voll der Rapper, oder?
Ich grüße meine Mutter.
Sehr gut.
Ich bin voll der Rapper und dann kommt so, ich grüße Mama, I love you,
man. Ja, das ist doch, aber ganz ehrlich, das ist doch das, was Rapper immer machen, oder? Ihre Am Ende sind sie doch eigentlich voll die Muttersöhnchen.
Oder? Voll.
Hasan, ich freue mich irre, dass wir es endlich geschafft haben, aus unserer, ja, wie soll ich sagen, Instagram-Chat-Beziehung. Das habe ich ja irgendwie jetzt häufiger, dass ich da so Leute kennenlerne und dann man irgendwie da so textet über Themen, die einen beschäftigen, interessieren und dass man sich jetzt auch mal persönlich kennenlernt und trifft ja. Und dann natürlich auch über Themen, wichtige Themen redet.
Hoffentlich.
Die uns beschäftigen. Wir sind ja auch beide im Grunde 2 Berliner Kinder, ne? Und du bist du jetzt aus Neukölln gekommen gerade?
Jetzt gerade bin ich vom Kudamm gekommen.
Ach, du bist aus dem feinen Kudamm.
Naja.
Kudamm gekommen, aber du bist aus Neukölln.
Ich bin aus Neukölln,
ja. Genau. Und jetzt musst du mal hier nach Mitte, ins gefährliche Mitte.
Ich bin hier öfter.
Ach, du bist sogar öfter, okay.
Ich bin öfter.
Also Neukölln ist eigentlich nur noch so ein Alibi.
Nein, Neukölln ist die Insel.
Okay.
Neukölln ist die Insel, wo ich immer zurückgehe, wenn ich meine Ruhe brauche. Ich lebe da ja auch. Und hier in Mitte geht halt viel. Agenturen sind hier in der Gegend,
stimmt.
Kinos. Außerdem die Volksbühne ist ja um die Ecke.
Stimmt,
da spiele ich auch. Zurzeit Howl von Allen Ginsberg.
Okay, läuft noch, ja?
Läuft noch, gerade erst Premiere gehabt.
Cool, Howl, ja.
Genau, Musiktheaterstück. Howl ist ein Gedicht aus den 50er Jahren der Beat Generation. Jack Kerouac, On the Road und dann Allen Ginsberg mit Howl. ein sehr, sehr, sehr starkes Gedicht. Dem kann man auch gar nicht gerecht werden, wenn man das so adaptieren will. Und genau, das läuft jetzt am 22. wieder auf jeden Fall.
Was spielst du da?
Es gibt keine Rollen.
Ach so,
das ist so ein Musiktheater, das ist so ein, wie kann ich das, so wie so, das sieht aus wie so ein riesiges Impro-Stück.
Ja.
Ja, mit viel Musik und viel Körperlichkeit, okay. Also sehr physisch auch.
Da bist du ja auch ziemlich drin, ne, in der Körperlichkeit. Du bist ja auch Tänzer oder hast damit angefangen, auch hier in Berlin oder hier in Berlin.
Ne? Mhm, ja.
Und deswegen passt das wahrscheinlich gut, oder? Fühlst du dich da so heimisch, oder?
Ja, einerseits heimisch, andererseits habe ich auch gar keinen Bock mehr darauf. So, dass die Leute sagen, du bist ja Tänzer, du kannst das. Mhm. Weil du selten Leute triffst oder Regisseure, die sozusagen mit einen Plan haben, eine Vision für das Körperliche, ohne dass es so ausgestellt tänzerisch ist. Ich will gar nicht auf die Bühne gehen und tanzen. Ich will Bilder darstellen mit meinem Körper. Minimalistisch. Mhm. Und da hast du wenig Regisseure, die das können. Und da musst du selber so daran arbeiten. Es gibt einfach Leute, die dann sagen, ah, du bist doch Tänzer, tanz mal, mach mal was auf der Bühne, Regisseure, wo ich dann denke, Entschuldigung, ich kann dir nur was anbieten und du kannst mich
Sag führen, mir, was
du bist doch Regisseur.
Wirf mir ein Stichwort hin, ich tanze die Bilder
dazu. Ja, oder ich mach was, ich improvisiere was, aber du musst mir schon eine Richtung geben. Und oft ist es auch so, ach, das, was du machst, ist eh toll, das hasse ich. So, dass damit kann ich gar
Ohne
nicht
anfangen. Ohne Feedback quasi.
Weil es so beliebig ist. Mm. Es ist so beliebig, wenn ich improvisiere und was mache. Das kann gar nicht alles super sein. Das tut mir leid. Ich habe keine Tanzausbildung. Ne? Ich bin Schauspieler, ich habe eine Schauspielausbildung. Und es kann nicht alles super sein, was ich da irgendwie tänzerisch oder physisch darstelle. Und ich brauche da auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe. Und so ehrlich bin ich. Und es muss Qualität kommen. Es geht nicht mehr anders. Ich bin nicht mehr im Studium, ich bin in der Arbeitswelt und wenn ihr Berichterstattung oder so macht, dann müsst das auch präzise sein und man muss davon ausgehen können, dass ihr Profis seid und das so richtig macht und genau dasselbe will ich auch. Ich will nicht behaupten, dass ich Tänzer bin. Ich bin Schauspieler, der physisch arbeitet. Ich will nie in diese Ecke gedrängt werden, einfach.
Mhm. Alles klar. Ich will sowieso nicht mit dir über dein Tanzen reden, ist ja klar. Nein, aber ich wollte natürlich mal kurz fragen, was du gerade so machst und wo du unterwegs bist. Und aber ich hatte dir ja auch schon angekündigt, weil im Grunde, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt jetzt gerade, dass wir über Instagram schon die ganze Zeit immer schreiben, weil du postest ja auch immer so lustige Sachen von deiner Familie oder ich irgendwie aus dem Libanon oder irgendwie von meiner Familie oder whatever. Und irgendwie kommen wir da immer so ein bisschen auf denselben Nenner, also merke ich jedenfalls auch mit anderen, die aus dieser Region sind, dass man irgendwie so viele Gemeinsamkeiten hat und was ich natürlich total schön finde und spannend finde, weil egal woher man aus dieser Region ist, gerade jetzt auch, weil wir beide ja irgendwie, also du ja eigentlich theoretisch noch mehr, weil sind beide Elternteile bei dir aus Libanon?
Ob man es glaubt oder nicht, ja.
Okay, und bei mir ist es ja im Grunde nur eine Hälfte, aber irgendwie prägt einen diese Wurzeln ja doch ziemlich, finde ich. Und ich finde auch, umso älter man wird, viel mehr. Deswegen möchte ich mit dir ja auch so gerne über diesen Raum oder über Libanon oder über unser Libanon oder das, was wir beide so mitbringen können oder was dich so geprägt hat durch deine Familie, reden. Und da mache ich ja immer, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, immer gerne mit jedem Gast, den ich einlade und den ich interviewen möchte, frage ich ja immer vorher, was erinnert dich so, was hast du mitgebracht an Geschichten, an einem Gegenstand etc. aus dieser Region vielleicht oder von deiner Familie oder aus Libanon vielleicht. Kannst du mir verraten,
also, Geschichten habe ich ganz viel.
Ja, das ist
natürlich, das ist ganz klar. Ne? Geschichten habe ich ohne Ende. Ich bin der Geschichtenerzähler.
Sehr schön.
Von Beruf.
Bist du auch Hörspiel. Du redest ja, machst ja auch Hörspiele, ne?
Ja, passt genau. Gut. Aber auch Schauspiel, Tanz, alles ist ja Geschichtenerzählen. Ne?
Ja.
Film oder Kunst an sich, wenn ich mit einem Bild anschaue, ist auch Geschichtenerzählen. Aber ich habe was mitgebracht in meiner Supermarkt-Bereket-Tüte und habe auch vorhin gehofft.
Aus Neukölln.
habe gehofft, dass du das nicht erkennst.
Okay,
und zwar war ich vor 2 Jahren oder so im Libanon.
Mhm.
Oder länger sogar schon her und habe dort in Beirut mich auf die Jagd gemacht nach alten Schallplatten. So.
Ah.
Und ich habe eine Schallplatte von Fairuz, ich habe 2.
Ja.
Und das sind Live-Konzert-Schallplatten von Fairuz, diese Sängerin.
Toll. Ja, natürlich.
Und gestern habe ich die mal wieder angemacht und dachte, da ist doch was ich mitbringen kann, irgendwie zu dem Gespräch. Und das ist natürlich diese Musik. Das ist für mich, Fairuz ist für mich meine im orientalischen Sinne klassische Musik, wie hier zum Beispiel in Deutschland Bach oder so, das ist etwas, was so mit einem Orchester funktioniert und sehr nah an meiner Kultur. Es macht mich stolz, solche Musik zu hören. Mhm. Ja, weil ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen und Funk und Breakbeats und Boom-Bap und so. Aber dann höre ich mir immer wieder das an. Ich höre mir auch Bach an, ich höre mir auch Mozart an oder Chopin oder so. Aber das ist echt die Musik, die mich so immer wieder kriegt, berührt und auch oft sehr jazzig ist.
Mhm. Ja, gerade die neuen, moderneren Songs von ihr. Die
ja, weil ihr Sohn komponiert das ja. Gera Bani, Brüder und so. Und der war auch gar nicht vor einem Jahr oder so war der hier in Berlin.
Nee, ich habe ihn im März gesehen. Ah. Ich habe ihn sogar hier in der Kulturbrauerei.
Nice.
Ja.
Immer diese Liebeslieder und so, diese Melancholie so irgendwie. Und dieses
sehr schmerzhaft auch, ne?
So. Ja, aber sie macht schön, das ne? halt auch ein bisschen anders. Ne? Sie ist nicht so... Dieses arabische Pop-Ding, ich kann damit nichts anfangen. Allgemein Pop und so weiter.
Sag bloß, du stehst nicht auf HIV-Wabbel.
Nein. Nancy Ajadam. Nein, ich hab's aber auch schwierig mit Ed Sheeran oder okay. so. Da gibt's schon ein, zwei Lieder, die ich gut finde, aber sowas, wenn ich mir das anhöre und ich habe das Gefühl, ich stehe in einer Halle wegen der Tonalität und dem Raum und so, dann ist das wunderbar. Und hab vor kurzem von dem Howl-Team in der Volksbühne habe ich einen Plattenspieler geschenkt bekommen.
Oh, das ist natürlich perfekt,
und das,
ne?
Und
dann hast du jetzt die Platten, dann kannst du gleich direkt loslegen, ne?
Ja, Mann, das hört sich echt an wie früher so ein bisschen.
Was heißt wie früher?
Naja, so, bei das dir hört zu Hause? Sich nicht so professionell an.
Ach so,
das
meinst du?
Nicht so,
so oldschool so ein bisschen,
ja,
ne?
Das ist so ein bisschen oldschool. Also dieser Plattenspieler hat auch eine eingebaute Box direkt. Das ist so ein Funkhaus-Plattenspieler oder so. Und der hat so eine eingebaute Box, da muss man das dann so hinstellen, also den Deckel abmachen, hinstellen und dann aus dem Deckel kommt die Musik.
Okay,
so, weißt du, das ist so cool.
Ja, meine Eltern haben auch noch einen Plattenspieler, deswegen, aber wir haben natürlich viel DDR-Kram, ne?
Ja.
Aus dem Osten. Aber Feyruz haben wir tatsächlich auch, man muss natürlich kurz mal erklären für die Deutschen, die jetzt Feyruz nicht kennen, was, glaube ich, echt eine Schande wäre.
Aber möglich. Eine
aber
mögliche
es ist möglich.
Schande.
Aber ich finde, Feyruz ist eine libanesische Sängerin, die mittlerweile, ich glaube, gefühlte 100 Jahre alt ist. Aber ich glaube, sie ist mittlerweile um die 80, 90 oder sowas.
Ja.
Lebt sie überhaupt noch? Ich weiß es
nicht. Ich glaube, ja.
Ja, sie lebt noch, ne?
Ich glaube,
ja. Ich glaube, das hätten wir auch alle mitbekommen. Weil sie ist ja so, ja, die Göttin... Die Göttin
im Nahen Osten,
ja. Überall, ich kenne niemanden, mit dem ich, also der irgendwie aus von Marokko bis Asien, keine Ahnung, Afghanistan, Pakistan, immer wenn man eine Gemeinsamkeit hat, ist es irgendwie die Liebe zu Feyruz, also zu der Musik. Und das ist schön.
Gibt auch,
verbindet
auch,
alle.
Ja, und sie ist auch christlich, ne?
Ja.
Sie ist, und das macht, das ist völlig egal. Da gibt es diese Barriere gar nicht.
Ja,
ne?
Religionsübergreifend,
also, ja,
sozusagen.
Ja, das ist,
ne?
Völlig egal. Das ist, die singt auch sehr, so fast schon patriotisch irgendwie über ich liebe dich, Libanon, und meine Wurzeln, ich sind hier und so. Und natürlich in der arabischen Sprache ganz anders metaphorisch, auf einer, also anderem Level metaphorisch, als wenn ich das jetzt hier so randommäßig deutsch übersetze. Ne? Und das trifft die Leute im Herzen.
Ja,
so.
Weil sie eben auch die Leute zusammenbringt, egal woher du kommst und welche Religion man hat. Ne? Also weil sie eben sagt, die Libanesen, Libanesinnen, aber im Grunde auch arabische Welt, wenn man so will. Das ist schön. Ja, nee, ich kann das ja nur bestätigen. Bei mir zu Hause lief das ja auch immer hoch und runter, wie ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch zu Hause. Ich weiß nicht, bist du mit deiner Familie dann in Neukölln wahrscheinlich aufgewachsen, oder?
Genau, nach ein paar Heimjahren, also Flüchtlingsheimjahren, sind wir dann irgendwann auch in Schöneberg mal kurz gelandet, Potsdamer Straße dort. Und dann aber Neukölln.
Ja.
Ja, Britzerdamm, vor allem Karl-Marx-Straße, Britzerdamm, da wo ich jetzt auch aufgewachsen bin die ganze Zeit. Und ja.
Und lebt da noch deine Familie, also oder deine Mutter oder deine Eltern?
Meine Eltern, meine Geschwister leben immer noch am Richardplatz dort in der Nähe.
Mhm.
Und ich
lebe. Schöne Ecke, ne?
Ja, naja, weißt du, der Richardplatz ist wunderschön. Vor allem auch so im Sommer, komplett, also wenn Hochsommer ist oder wenn es die Weihnachtszeit ist, aber es gibt Straßen um den Platz herum, die sind einfach verseucht. Mhm. Also ich muss auch sagen, da wohnen schon ein paar Mal Leute irgendwie niedergeschossen.
Mhm.
Da werden sehr viele Drogen verkauft. Ist auch ganz klar, so eine Straße, wo meine Eltern wohnen, in der Braunschweiger Straße, wo viele Razzien sind einfach auch.
Mhm.
Ja. Ja, wir haben uns ja mal unterhalten über Husemann.
Straße.
Wir haben mal über hier...
Echt, Husemannstraße in Prenzlberg?
Simsim.
Ach, Simsim, ja, ja, stimmt. Ja, da muss ich auch mal wieder hin. Ja, das ist echt, was, du warst ja da, ne?
Ich gehe da so oft hin.
Echt, ja? Alter, ach, deswegen bist du so oft in Mitte-Prenzlberg.
So richtig, aber so ein richtig, richtiges Festmahl, ja, wenn gut. Ich da bin. Ja, das ist einfach.
Ja, ich finde das auch, das Ambiente natürlich auch ganz nett, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade arabische Läden, Imbisse, haben
kann
so,
mit denen nichts anfangen.
Nee, ich auch nicht. Ich finde also gerade, also ich kann ja hier, muss ich ganz ehrlich sagen, echt sowieso kaum arabisch-libanesisch oder was auch immer essen, weil ich meine, ich brauche auch immer so ein bisschen das Ambiente drumherum. Also auch so die Gerüche,
das
die
ist
Wärme.
Ja, auf der Sonnenallee, das ist ja wie Sur. So, ich weiß nicht, ob du Sur warst
ja,
schon.
Ja,
das ist ja wie so, das ist wie so ein Straßenläden, habe ich immer das Gefühl. Du gehst rein, essen raus, so schnell, zack, 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 zack. Und das mag ich gar nicht.
Nee, eben, deswegen. Also ich mag ja auch diese Hausmannskost. Die findet man ja hier kaum. Ne?
Ja.
Also ich frage immer mal so Leute, aber irgendwie so richtig.
So was denn zum Beispiel? Fasul, Yakusa?
Ja, zum Beispiel. Oder Mjadra. Das ist ja so mein Lieblings. Sie sieht total furchtbar aus, aber es ist so wie so eine braune Brühe. Reis, Linsen püriert, aber ich liebe es. Und am Ende ist es ja auch immer so, die Mutter oder die Tante oder die Oma macht es immer am besten.
Ja, klar.
Und was deine Mutter oder deine Tante oder deine Oma macht, ist sowieso schlechter als meine.
Also,
ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was magst du am liebsten?
Also, ich esse auch am liebsten Hausmannskost und vor allem so Kusa Blabban, also gefüllte Zucchini mit in Joghurtsoße. Oder auch Fasulya, was meine Mutter macht, auch Fasulya Arida, also die großen Bohnen, nicht diese kleinen, wie bei türkischen Geschäften, die du, also findet man sehr oft in Kreuzberg. Und wenn man sozusagen wenn man wissen will, ob ein libanesisches oder arabisches Restaurant frisch kocht und so weiter, dann muss man sich immer Tabbouleh anschauen.
Ey, so witzig, dass du sagst.
Weil je dunkler die Tabbouleh, desto älter ist sie.
Ja.
Und du findest dann heraus, du schaust sie an und sagst, ah, okay, die ist aber nicht frisch.
Das ist genauso wie bei Falafel, wenn es nicht frisch gemacht ist. Wenn es nicht, also manche frieren das ja ein und tauen das dann auf. Ich denke, Leute.
Ich muss auch sagen, muss ich leider sagen, da gehört auch meine Familie oft dazu. Die gehen halt gerne dort essen, wo man für wenig Geld viel kriegt. Das ist so arabisch.
Ja.
Also nicht arabisch, ich will es nicht pauschalisieren.
Ja, ja.
Aber arabisch-deutsche, also Araber in Berlin-Mentalität so. Ja, will ich mal nennen. So die Leute, die ich in Berlin kenne, sagen so, oh, der Laden ist super. Dann denke ich mir, was
so eine Subkultur, Araber
ist,
in Berlin.
Die was
so
ist das, was daran super? Yeah. Was ist daran super? Du gehst dahin, du kriegst für 5 Euro ein Burger-Menü mit 2 Burgern und Getränk und Pommes. Das kann doch, das Fleisch kann doch nicht cool sein. So, weißt du, was ich meine?
Yeah.
Ja, das schmeckt super. Du isst das, das ist wie Pappe. Denkst du, es geht nur um den Preis.
Mm.
Viel, Masse. Und ich zum Beispiel, ich gehe immer Falafel essen bei Al-Andalus.
Ja, kenne ich.
Bei Abu Habib. Schönen Grüße gehen raus an Habib und Abu Habib.
check,
weil
check.
Die machen das vor deiner Nase und es schmeckt mir einfach.
Ja,
ich gehe nicht zu Hassam zum Beispiel. Ich gehe da nie essen.
Da habe ich manchmal so große Platten bestellt, weil die halt perfekt sind, wenn du so auf Partys gehst und dich bei Deutschen beliebt machen willst. Ich bin ja immer nicht, ich rede immer so über die Deutschen. Ich bin ja selber, wir sind ja selber Deutsche. Aber
wir reden jetzt
du
von
weißt,
Bio-Deutschen.
Eine Bio-Deutsche. Da ist es halt praktisch, weil die Platten natürlich mega groß sind und man die dann so mitbringen kann. Also es ist halt, damit habe ich mich schon sehr oft beliebt gemacht, auch wenn es eigentlich jetzt nicht unbedingt immer perfekt schmeckt. Aber egal.
Ein Tipp für die Leute da draußen, wenn ihr gerne Hummus esst, einer der besten abgepackten Hummus.
Abgepackt? Das ist jetzt dein Ernst?
Warte, die ich kenne, aber abgepackt, wenn man es nicht selber machen möchte.
Ja.
City Chicken.
Das, ja.
Die gibt es ja im Kühlschrank abgepackt. Das ist ein Hummus, den du da kriegst auf den Teller.
Aber die machen den selber trotzdem?
Ja, aber der ist genial.
Okay.
Der ist wirklich so gut Hummus, das ist unglaublich.
Okay. Das ist ein guter Tipp. Weil City Chicken, also Farouj al-Madini.
Farouj al-Madini.
Das kenne ich ja, also da bin ich oft mal mit meinem Vater hingegangen, weil wir natürlich dann, ne, man isst dann Huhn. Und die machen das natürlich. Das ist halt auch so was, ich weiß nicht, ob das was typisch libanesisch, arabisch ist oder was auch immer ist, aber ich finde halt, ich mag so Läden, wo du wirklich nur eine Sache bekommst.
Ja.
Du gehst zu Farouj al-Madini, City Chicken und es gibt nur, verdammt nochmal, Hühnchen.
Ja.
In allem, was du willst, Hummus, Fladenbrot, egal was, aber Huhn. So. Und weißt du, die machen dann, die konzentrieren sich halt nur auf eine Sache. Und das finde ich schön. Das mag ich irgendwie. Ich kenne das eigentlich nur aus der arabischen Kultur, aber ich möchte es jetzt, wie gesagt, auch nicht pauschalisieren, weil ich es nicht genau weiß. Aber das kenne ich halt auch aus dem Libanon. Wenn du da irgendwie in Läden gehst, also ich meine, du kennst ja wenn du, kennst du Abu Rami in Cider?
Insider kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich muss auch sagen, immer wenn ich im Libanon, aber da kommen wir auch später noch dazu. Geschichten aus dem Libanon, genau. Geschichten über mich und meine Mutter und mich. Das ist unglaublich.
Das ist, finde ich, können wir direkt einsteigen, weil ich möchte ja eigentlich mit dir vor allen Dingen über den Libanon reden, weil das ist ja im Grunde genau mein Ziel mit diesem Podcast. Ich finde, es ist auch ein Mehrwert, dass wir sozusagen auch die Möglichkeit haben, in verschiedene Länder zu fahren, verschiedene Sachen mitzubringen, kulturelle Input, kulturellen Input, auch Sprachkenntnisse. Wie ist denn eigentlich dein Arabisch so?
Naja.
Bist du eigentlich richtig Muttersprachler? Musst du eigentlich sein, oder? Theoretisch.
Ja, erste Fremdsprache Arabisch. Sozusagen. Naja, also aufgewachsen natürlich, also 88 geboren und dann 2 Jahre im Libanon gelebt, wenn man es so nennen möchte. Ne? Und die ersten Wörter, die ich gesprochen habe, waren natürlich Arabisch, aber das hat sich natürlich auch in Deutschland sehr schnell sozusagen irgendwie, wurde sehr schnell deutlich, dass ich das Arabisch verlerne und sehr viel Deutsch gelernt habe, beziehungsweise dass die Sprache, die ich am meisten verwende, oder verwendet habe, auch in meiner Jugend und Kindheit, Deutsch war. Ich kann schon kommunizieren, weißt du, ich kann im Libanon rumlaufen und ganz normal, aber man hört auch, dass ich nicht von dort bin. Es gibt bestimmtes Vokabular, was ich nicht kenne, einfach auch, weil ich konnte oder ich kann bis jetzt noch nicht richtig Arabisch lesen und schreiben. Schreiben sowieso nicht und lesen auch nur, also ich habe es mal so 5 Tage habe ich es mir mal gegeben, so mit einer App, Arabic Quick, kann jeder runterladen, kann er sich so, ist auch for free so mäßig, kann man Arabisch lesen lernen und dann habe ich das gemacht und bin dann die Sonnenallee auch rumgefahren und habe dann die Sachen
ich
gelesen.
Kann's endlich lesen.
Und ich dachte so, Alter, wie befreiend ist das so, weißt du? Weil die Leute identifizieren dich mit dem da, was du aber gar nicht, was du überhaupt nicht erkennst, was du nicht kennst und was du sozusagen für dich selber nie so gefunden hast. Und du musst es dir Stück für Stück zurückerarbeiten. Und deswegen ist mein Arabisch, es ist besser als früher, auf jeden Fall. Ich habe auch viel mit syrischen Schauspielern gearbeitet, vor allem auch im Theaterbereich. Und dadurch ist es einfach, hat sich auch mein Vokabular sozusagen erweitert, aber auch eher nach Syrien. So, weißt du? Wörter, die sie dort oder Umgangssprachen
hier sagen. Schlunak.
Aber auch so Thauran, wenn sie zum Beispiel sagen, dass eine Straße so plötzlich, sag ich mal, taucht eine Straße auf, dann sagen sie Thauran.
Okay.
Plötzlich so wie revolutionär, so wie so Thaura.
So.
Ja, also es ist so.
Von so, Thaura, also ja, von Revolution.
So chaotisch mäßig,
okay,
ne? Und das ist so, ja.
Aber das ist ja sowieso das, der Witz, wenn man halt mit verschiedenen Leuten redet und dann einfach merkt, wie unterschiedlich dann doch trotz dieses kleinen geografischen Raumes. Ja, eigentlich, wie unterschiedlich das ist. Ich merke das innerhalb des Libanon schon extrem.
Und wir kommen aus dem Süden.
Genau.
Das ist so die Hezbollah-Hochburg, Schiiten.
Wo ist deine Fahne? Ja,
genau. Ich habe immer so eine Unterhose. Nein.
Was?
So eine Hezbollah.
So weit sind wir jetzt schon, ne?
Nein. Und das ist halt dort ganz anders. Ich meine, na klar, es gibt diese auch, du siehst ja auch von der Schicht her diese Unterschiede und die sind so krass. Kommen wir jetzt mal zu Geschichten im Libanon. Ich bin das erste Mal im Libanon angekommen, das war 2002. Da kam ich als erster aus dem Flugzeug und war als erster draußen. Draußen lag ein roter Teppich, die ganzen Leute standen da hinter so einer Barriere. Warum auch immer, ich habe mich gefühlt wie bei so einem Rockkonzert. Alle haben auf ihre Verwandten gewartet und geschrien. An der Seite standen so 2 Frauen, die so meinen Namen geschrien haben. Und ich bin so ein kleiner Junge, 12 Jahre alt, so mit meinem Koffer so diesen roten Teppich entlang gelaufen. Und immer weiter weg von den Leuten, die eigentlich meinen Namen geschrien haben. Weil ich so gedacht habe, wer ist das jetzt so?
Amar Hassan.
Ja, und dann komme ich da in der Nacht natürlich im Dorf an. Und das erste, was ich kennenlerne, sind riesige Kakerlaken, ja, die so durch die Luft fliegen.
Okay.
Und morgens werde ich wach und ich schaue mir dieses Dorf an. Und das sind einfach teilweise zu 60% unfertige Häuser, wo auch schon Leute drin leben und so. Und dieses Bild, das habe ich immer noch so krass vor Augen. Ja, das sind riesige Gebäude, immer noch nicht fertig. Im Erdgeschoss leben dann irgendwelche Menschen und oben. Da spielen Kinder oder so und das sind einfach so rohe Fassaden irgendwie. Und man konnte das Meer sehen, aber wir sind auch schon im Gebirge, haben wir gelebt. Und das war einfach richtig, richtig cool irgendwie. plötzlich ganz woanders wach zu werden. Mhm. Ich bin ja in der Nacht angekommen. Ich habe das Land und diese Zerstörung oder dieser rote Faden, dieser Kriegszeit, den es durchs Land zieht, so, habe ich nicht gesehen. Und werde dann so wach plötzlich und bin auf einmal ganz woanders. Mhm. So, und das ist mega krass gewesen.
Mhm. Man kann ja auch kurz sagen, du bist 1988 in Charaib, ich weiß jetzt gar nicht.
Charaib.
Wie gesagt, Süden Libanons geboren. War das dann dieser Ort, von dem du jetzt gerade sprachst?
Genau.
Und da lebt auch deine Familie noch?
Oder genau, viele? Mein Vater hat 22 Geschwister.
Oh Gott.
Ja, das ist schon viel.
Wobei mein Opa hatte 12, muss ich dazu sagen. Ja. Aber 22 ist schon echt.
Ja, das ist so eine Machtübernahme fleißig. Im Süden gewesen. Ja.
Die Akush-Familie.
Und bei uns gibt es halt so viele, also auch Leute, die in der Politik sind, Leute, die so Firmen besitzen und so weiter, bis hin zu einer Tante von mir, die in Al-Bas, im Bas wohnt, in diesem Ghetto, weil ihr Mann Palästinenser ist.
Mhm.
So, bei uns gibt es alles. Und dieses Dorf ist auch überfüllt eigentlich von unserer Familie. So.
Akush.
So, ne, oder,
alle Akush? Oder
Akush,
habt ihr, ja. Übrigens, weil wir das ja auch, das muss ich jetzt mal ansprechen, weil wir das ja über Instagram auch schon angefangen haben. Du, ich weiß nicht, hattest du mich da drauf angesprochen oder ich? Ich weiß es nicht mal mit meinem Namen, Abud, und deinem Akush. Ich habe das meinem Vater mal gefragt, weil du gesagt hast, das würde ja irgendwas wie Winzling heißen.
So klar, oder so. Ja, so, meine Eltern haben mir versucht, das zu erklären. Es ist ein Spitzname für jemanden, der klein ist.
Aber das habe ich meinem Vater erzählt. Ich gesagt, hey, lass dir doch nicht von irgendwem so ein Kram erzählen.
Aber das kann ja sein, dass das nicht stimmt. Ne? Ich habe ja nur weitergeleitet, sozusagen, was ich
so. Aber es ist so witzig, weil bei uns ist es so, dass mein Vater mir gesagt hat, ich habe ihm dann gesagt, ich treffe dich und du heißt Akush. Und er meinte, ja, das ist ja. Er hat nämlich genau das andersrum gesagt. Ja, Akush, das sind doch die so vielleicht palästinensische Wurzeln aus Accra, weiß nicht, aus dieser Hafenstadt, falls du die kennst, im Norden, egal. Und wir nennen so, oder er manchmal nennt man so Leute, die so ähnlich klingen, immer Alush. Alush und Alush ist auch so ein bisschen verniedlichend. Ne?
Ja, ja,
also, deswegen weiß ich, hast du eigentlich so einen Verniedlichungsname?
Hassuna.
Hassuna, okay.
Alle Hassan und Hüseyin.
Aber es ist so witzig, weil ich werde immer Aluna genannt.
Aluna.
Also es ist immer dieses A und...
Hast Glück, du hättest auch Lulu genannt werden können.
Ach du, ich finde das
auch. Meine Cousine heißt Alice und ihr Spitzname ist Lulu.
Oh, ist das nicht schlimm?
Ja.
Oder?
Nee, ist ja Perle auf Arabisch.
Ja,
deswegen,
stimmt. Eben. Also wir haben alle so einen Namen.
Ich finde auch die Spitznamen eigentlich viel cooler.
Ja, natürlich.
Ich würde gerne meinem Kind eigentlich einen arabischen Spitznamen als Vornamen geben, okay. So weißt du.
Ja.
Ja, und Akush, viele haben auch zu mir gesagt, das könnte von Akash kommen.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, wo das herkommt, meine Eltern wissen es nicht. Ja. Also meine Eltern sind jetzt nicht miteinander verwandt oder so. Nicht, dass die denken, so, die sind Cousin und Cousine. Das kommt ziemlich oft vor.
Gibt's nee, oft, nee. Ja. Mhm.
Also meine Eltern wissen selber nicht, wo das herkommt, so richtig. Und das könnte auch ein Spitzname sein. Aber es könnte auch vom Französisch geprägt sein, von accoucher, ein Kind gebären. Und im Türkischen heißt Akush, heißt Ak, weiß, und Kusch, Taube, weiße Taube.
Ah, spannend.
Ja, und das könnte auch aus dem Osmanischen vielleicht irgendwie, aber dafür ist, glaube ich, noch nicht...
Ja, weil das ist ja schon viel mehr als, was ich zum Beispiel weiß. Ich weiß mittlerweile nur, dass es ein alt-libanesischer Name ist, Abud. Aber ich sage immer hier... weil es ja wirklich, also ich kenne sehr viele, die Abud heißen. Ich sag mal so, der Müller-Meyer-Schulze-Name des Nahen Ostens, oder weil so viele so heißen. Wie haben sich denn, oder kommen deine Eltern beide aus dem Ort und haben sich dort kennengelernt? Oder?
Meine Eltern kommen beide aus, also haben damals, kamen die Familien aus demselben Ort. Mhm. Und mein Vater ist sehr gut befreundet mit meinem Opa gewesen damals.
Denk mal schon, oder?
Immer noch, natürlich, aber jetzt so, wenn wir jetzt so zurückgehen. Ja. Und der hatte sich in meine Mutter verguckt und hat dann immer wieder gesagt, er würde gerne meine Mutter heiraten, bis meine Mutter irgendwann eingewilligt hat. So.
Okay, der war mehr jetzt so weniger. Nervig.
Ja, der war halt immer so, die haben halt zusammen gechillt, so wie man das heute sagt. So, mein Opa und mein Vater, und die haben sich gut verstanden.
Okay. Und also dein Opa meinst du den Vater deiner Mutter?
Genau.
Ach so, okay. Und dann hat er, aber vielleicht wollte er auch nur an deine Mutter rennen und deswegen haben die...
Ah ja, die kommen halt aus demselben Dorf, man kennt sich halt. Ja, okay. Und so, mein Vater ist auch Handwerker, also der ist so, Entschuldigung, hat viel mit Autos gemacht, repariert, so Elektroniker und so. Und mein Opa ist auch auf dem Feld gewesen oft. Mhm. Und so. Die sind also Arbeiter und die kennen sich einfach. Das Dorf ist klein und man kennt sich, man wächst zusammen auf. Oder mein Opa, natürlich ein bisschen älter als mein Vater, aber auch nicht viel älter. Ja. Okay. Als mein Opa 40 war oder so, war mein Vater dann schon 20 oder sowas. Okay. Und
das waren so wie große Brüder.
Oder? Ja, man hängt miteinander ab. Das ist, ich sehe das immer wieder im Libanon, dass so die ältere Generation so mit jüngeren sozusagen unterwegs ist.
Das ist ja auch ganz schön. Ich kenne das zum Beispiel von Hochzeiten in meiner Familie, was für mich immer so auch sehr prägend war, weil erstens schon mal eine erste Sache, die sich sehr unterscheidet zu deutschen Hochzeiten. Natürlich hast du viel mehr Leute da, logischerweise. Aber zweitens, wenn um 8 die Party anfängt, fängt um 8 die Party an.
Ja.
Und nicht erst nach 5 Wodka und um 1 oder sowas, sondern es geht richtig los. Und was du jetzt auch angesprochen hast, dass die Alten mit Jungen zusammen feiern, tanzen, lachen, spielen. Ich habe mit meinem Opa immer dieses Backgammon-Spiel, dieses typische gespielt. So. Also ich meine, da war ich auch klein und so. Aber und was du jetzt sagst, dass eben generationsübergreifend das sehr, also jetzt gar nicht nur Libanon speziell, aber schon so Nahost speziell.
Ja, wir können ja nur über das reden, was wir kennen. Ne? Genau. Aber ich meine, das ist schon so prägend, so auch im Libanon. Und das ist schon ausgeprägt, auch dass ich viele meiner Cousins, die sind dann unterwegs mit ganz alten Leuten, die aber was zu sagen haben und so. Und irgendwie Geschäftsleute, also da gibt es einen großen Austausch unter den Generationen.
Ich hab ein Bild gesehen bei Instagram, weil ich das nochmal gestalkt habe, dein Profil natürlich, um ein bisschen was zu finden. Da gab es ein Bild, ich denke mal, das warst du mit deinem Opa, wo ihr Blätter zupft von irgendeinem Baum.
Ästen.
Was habt ihr da gemacht?
Wann war das? Luchi. Wir haben Mluchi, also diese Mluchi-Blätter.
Das ist ein Gericht.
Genau, so eine Pflanze. Ich weiß nicht, wie das genau heißt.
Das gibt es, glaube ich, hier in Deutschland nicht.
Ich wusste mal, wie das heißt. Ihr könnt ja mal gucken. Mluchi mit C-H-I-Y-E.
Das kann ich
noch nachdenken. Auf jeden Fall, da haben wir ja, saßen wir auf der Straße. Vor der Haustür, mein Opa hat eine Wohnung direkt an der Straße und haben dann so diese Blätter gezupft von den Ästen, damit der Abend sozusagen dann gekocht werden kann. Mhm. Und zu der Zeit habe ich ja noch in den Münchner Kammerspielen gespielt und sie wollten für Spielzeitheft Fotos von uns vom Sommer. Und ich habe dann verschiedene Fotos gemacht und auch machen lassen, wo ich irgendwie unterwegs war. Und du siehst auch im Hintergrund meine Tante, wie sie die Wäsche aufhängt und so und wir sitzen. Und das ist unglaublich, weil er sitzt da, sein Haufen ist 10-mal so groß wie meiner. Ja, er sitzt da mit Latschen, ich sitze da, wir haben beide dieselbe Körperhaltung. Und zum ersten Mal, obwohl ich ihn gar nicht so gut kenne, ich habe ihn vielleicht in meinem Leben 5-mal getroffen insgesamt. Also 5-mal war ich bis jetzt gerade mal im Libanon oder so, weil wir früher durch aufenthaltstechnische Sachen nicht reisen konnten. Habe ich gesehen, ey krass, wie ähnlich ich ihm bin. Meinem Opa. Und auch vom Haaransatz. Und ich habe auch mal, kennst du diese App? Wo man sich älter macht.
Ja, ja, klar.
Das haben mal Leute gemacht von mir, als ich so eine Polizeiuniform anhatte. Und ich sah aus wie mein Opa. Ich habe das auch nach Libanon geschickt. Die haben gesagt, du siehst aus wie dein Opa. Gut. Das ist unglaublich. Und das ist
es kann so, niemand leugnen, dass du aus dieser
Familie bist. Ja, genau, dass ich aus der Familie komme. Ja. Und das ist ja mütterlicherseits, ne? Also ich komme meiner Mutter sehr. Also komme ich
seiner Mutter.
Ja, genau.
Ja.
Genau, und das war das. Und dann gab es auch ein Bild, wo du so ganz viele Matratzen auf dem Boden gesehen hast. Es waren total bunte, verschiedene irgendwie, nicht Strukturen, aber Muster und so. Mhm. Und dann habe ich da auf dieser Matratze noch gelegen und so geschlafen und jemand hat ein Foto von mir gemacht. Und das Foto habe ich auch so weitergegeben für Spielzeitheft.
Ach, schön.
Ja.
Wann war das? Also du bist ja, man muss ja dazu sagen, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, du bist mit 2, seid ihr nach Deutschland geflüchtet,
kann man
ja
so sagen. 1990.
Da war gerade der libanesische Bürgerkrieg zu Ende, kann man so sagen. Und wann war das erste Mal, als du wieder libanesischen Boden betreten hattest?
2002.
2002. Und war das das, wo du jetzt gesagt hast, roter Teppich und Hassan und so? Obwohl der Grund, warum du hier ankamst, ja eigentlich eher nicht so ein schöner war, oder?
Kann man das sagen? Doch, das war einfach ein Urlaub.
Ach so.
Aber ein Jahr später,
genau,
wurden wir ja abgeschoben.
Ja.
Genau, und das ist so lustig, das ist unglaublich. Man, wenn ich das erzähle, so dann für mich selber, habe ich das irgendwann reflektiert und gedacht, so krass, dass das so war, weil das erste Mal 2002 im Libanon, roter Teppich, Leute kreischen, bla bla bla, voll die schöne Zeit, voll den coolen Urlaub. 2003 wurden wir abgeschoben, wir kommen da an, da wartet niemand auf uns, wir werden erstmal interviewt vom Militär, uns werden komische Fragen gestellt, so, und niemand ist da, der uns abholt, niemand wartet auf keinen Teppich, es ist Tag, wir kommen, fahren von Beirut in den Süden, du siehst die komplette Zerstörung, du siehst, also komplette Zerstörung, aber du siehst halt
Überreste.
Dieses Land halt, du siehst halt die Wahrheit, so, weil damals in 2002, davor, das erste Mal, als wir da waren, sind wir ja nachts angekommen, wir sind ja nachts durchs Land gereist, wir haben das ja alles gar nicht gesehen, so, wie dieser rote Faden, den ich so beschrieben habe, diese unfertigen Häuser und auch zerstörten teilweise und diese, sag ich mal, Flüchtlingsquartiere, irgendwie von den Palästinensern, das hat man, habe ich ja alles als Kind gar nicht richtig gesehen. Und dann ein Jahr später schon. Und das wie so Tag und Nacht, wie Albtraum und Traum, so war das für mich. Genau. Und ja.
Ja, aber hattest du dann trotzdem, als du dann das zweite Mal kamst, also sozusagen 2003, mit dem etwas, ja, traurigeren Grund, sag ich ja. jetzt mal, trotzdem das Gefühl, du kommst zu Hause an oder in einer Heimat? Oder wie würdest du Libanon überhaupt bezeichnen? Als zweite Heimat oder als
ja,
überhaupt Heimat? Also
ich glaube, Libanon ist eher sowas wie eine große Liebe. Aber vor allem auch, weil meine Großeltern dort, jetzt nur noch mein Opa leider, aber sonst dort gelebt haben. Und weißt du, wir hatten immer zu Hause eine Wand mit irgendwelchen Menschen, die ich nie gekannt habe. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, das ist ihr Vater. Und ich habe das gar nicht begriffen, so was es bedeutet. So. Weil ich hatte nie Großeltern. Dann 2002 das erste Mal. Und dadurch habe ich so eine Verbindung auch zu diesem Land gehabt. Mhm. Also überhaupt nicht über irgendwelche politischen Ambitionen oder irgendetwas, eher durch die Küche, durch die Musik, wie Fairuz, durch meine Großeltern. Also wenn ich da hingehe, das ist so, das ist wie so eine Liebe, wirklich, das ist so meine Verwandten, meine Tanten, vor allem meine Tanten, oh. So die, also meine Mutter hat viele Schwestern auch, ja, das ist so, wenn ich da hingehe, dann erwarte ich halt, weißt du, so, dann habe ich das Gefühl von Geborgenheit irgendwie, das ist nicht unbedingt das Land an sich, sondern eher so die, diese Menschen, die da sind, und ja, aber was war die Frage eigentlich so, wenn ich da hinkomme, dann
naja,
was für eine Verbindung ich habe. So.
Ja, also wie, weil zum Beispiel, ich werde ja auch oft gefragt, was ist Libanon für mich? Und dann sage ich immer, es ist so zweite Heimat. Weil, aber das ist auch, glaube ich, so was typisch Deutsches vielleicht oder hier, was hier oft gefragt, Leute, ich sag mal, gefragt werden, weil du sollst dann immer das, also das irgendwie definieren. Wo ich dann denke, ich kann doch sagen, Berlin ist meine Heimat,
genau.
Libanon ist meine Heimat.
Genau. Muss ich mich überhaupt entscheiden?
Muss ich überhaupt,
warum genau. muss ich immer genau. sagen, woher ich komme? Warum muss ich mich entscheiden, was ist meine Heimat? Und so, ich kann eines nicht leugnen, wo meine Herkunft ist. Das kann ich nicht leugnen. Es gibt normal, meine Eltern kommen aus dem Libanon, von dort sind die her. Und das ist so meine Herkunft. Sozialisiert bin ich ja hier. Und meine Heimat ist da, wo meine Mutter ist. Das kann ich sagen. Oder so, wo kommst du her? Ich komme aus meiner Mutter. Wo kommst du wirklich her? Okay, ich komme aus meinem Vater. So, was willst du? So, weißt du, ich meine? So.
Ja.
Und ich finde es halt einfach schwach, dass wir immer noch auf einem Stand sind, gesellschaftlich, dass man sozusagen irgendwie sagen muss, wo man, dass man sich entscheiden muss. Ich habe zwei Pässe und mit beiden Pässen würde ich mir den Arsch abwischen. So. Weißt du, was ich meine? Das interessiert mich gar nicht. So, überhaupt nicht.
Abonnierst du schon die Zenit-Print-Ausgabe? Sicher, oder? Aber du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin und Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen eingeladen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht, bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt, online und offline, über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Du warst jetzt fünfmal bisher im Libanon, meintest du?
Ich denke schon, ja. Einmal 2002, 2003 und dann einmal zu einem Filmfest. Und einmal habe ich einen Workshop gegeben und vor 2 Jahren.
Ah, okay. Und was machst du immer? Oder was hast du? Also klar, du hast jetzt gesagt, auch beruflich und so, aber ich meine, bei mir waren es immer so die Sommerferien und das war dann quasi immer Spielen und Cousinen und Cousins treffen, Familie treffen. Wie ist das bei euch? Gibt es da so typische Sachen, die passieren, wenn ihr angekommen seid oder zurückgekommen seid, die dann erstmal, weiß ich nicht, so irgendwie aufgetischt wurden, irgendwie so ganze Tische voller Essen oder sowas zum Beispiel?
Also wie gesagt, mein Vater hat 22 Geschwister, meine Mutter hat 8 Geschwister, so. Da bleibt gar keine Zeit für irgendwie, ich möchte jetzt mal was sehen oder so, sondern du besuchst halt Menschen oder wirst besucht. Und ich finde es halt gut, dass meine Eltern vom Land kommen, sozusagen, weil da gibt es nicht so viel Ablenkung. In Beirut kannst du alles machen. Du kannst ins Casino gehen, du kannst irgendwie auf Musikfestivals gehen, du kannst ins Theater gehen. Aber dort, wenn du in so einem Dorf bist, da gibt es nichts. So, du sitzt da mit deinen Großeltern oder deinen Verwandten und du lernst die kennen und du tauschst dich aus und hast Spaß mit denen und du kommst wieder runter und besinnst dich auf das, was zählt, so diese Kommunikation, die Geschichten, die erzählt werden irgendwie auch. Und das mache ich eigentlich. Einmal, muss ich erzählen, bin ich abgehauen aus dem Dorf. Okay. Meine Mutter hat mich so genervt, das letzte Mal, als ich da war, im Libanon.
Vor 2 Jahren war das?
Ja, die hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Sie hat gesagt, ey, geh nicht da und mach nicht das und so. Ich dachte, willst du mich gerade verarschen? So, ich bin 28 Jahre alt, 29 Jahre alt. Du sagst, ich soll nicht von hier bis zur Straße hochlaufen? So, und die hatte mega Schiss. Du bist fremd. Wenn dich die Leute fragen, von wo du kommst, dann sag ich, ja, ich komme aus Deutschland und mein Opa ist da, Ahmad, Sky Kesuta. Die kennen ihn alle. So, weißt du, ich meine, der arbeitet in der Moschee. So auch, weißt du, was ich meine? Und meine Mutter war so, und ich so, weißt du was? Ich gehe nach Beirut. Die ist ausgeflippt.
Okay.
Die sagt, du kannst nicht alleine gehen, wie willst du hängen? Ich so, ich packe meinen Rucksack, ich stelle mich an die Straße, ich nehme ein Taxi nach Beirut. Was ist so? Die werden dich ausnehmen. Ich sag so, Mama, wenn die mich sozusagen verarschen würden, um wie viel geht es da? 2000 Lira, lass es 5000 Lira sein. Hm. Das sind 2 Euro.
Ja, worum, hast du es gemacht? Also bist du
schon wirklich raus? Ich bin dann nach Beirut. Und war dann bei Freunden dort und hab da auch die Schallplatte gekauft und hab so ein bisschen, war in Downtown, hab mir Sachen angeschaut, war auf so Theaterfestivals und so. Und meine Mutter, 3 Tage später, ist sie mir hinterhergefahren. Mit meiner Tante und ihrem Mann.
Weltreise.
Hinterhergefahren, um mich zurückzuholen. Oh, es war so unglaublich.
Also süß, dass die so Angst hatte. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es ja auch so ein bisschen in der Familie, wenn du halt in die Großstadt fährst. Ne? Mhm. Also es ist ja schon immer schon so eine Weltreise. Mittlerweile ist das ja normal, weil die meisten ja auch in Beirut arbeiten. Ja. Und dann tatsächlich, das finde ich immer wieder faszinierend oder vielleicht sogar ein bisschen doof oder naiv, weil die ja wirklich dann da diese Rush-Hour mitnehmen, die ja wirklich, du kennst ja dann wahrscheinlich, es gibt ja nur eine Hauptstraße.
Ja, und nur eine Autobahn so von Norden nach Süden. So
und
komplett.
Du musst echt überlegen, wenn du vorhast, nach Beirut zu fahren, um welche Uhrzeit du fährst und auch wenn du wieder zurückfährst.
Keiner gefährt da aus Spaß, glaube ich.
Nee.
So, das ist echt so, also die Fahrt und so weiter, das ist echt anstrengend. Mhm. Ja, was sie halt, wie sie uns,
ist er, ja.
Wie zum Beispiel diese Geschichte, wie sie uns behandelt, also im Libanon behandelt sie uns als Deutsches, wie deutsche Kinder.
Also anders, ja.
Also hier in Deutschland sind wir die Araber. Mit ihr auch, also sie behandelt uns auch so. Und im Libanon sind wir für sie die deutschen Kinder, die sich nicht auskennen. Ja, natürlich kennen wir uns nicht aus, aber ey, ich habe 6 Jahre in München gelebt, ich bin in Jordanien, habe ich gedreht und sonst irgendwo. Und im Libanon hast du Angst um mich, wo ich die Sprache spreche. Und so, ich meine, natürlich, ich war schon überall, ich war in Australien, ich war in Irland und so weiter. Und sie findet halt, Libanon ist gefährlich. So, sie sagt mal, das ist gefährlich, da kannst du nicht alleine und so. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und ja, ich erinnere mich halt an meine Kindheit. Also ich bin angekommen in Libanon, ich habe den ganzen Sommer nur Fußball gespielt. Ich erinnere mich an irgendwie Picknick auf dem Dach von meinen Onkels, wo meine Oma damals noch so eine Weinrebe?
Ja, diese Pflanze, Weintrauben, die halt so genau, überwächst.
Sie hatte da so, sie hatte da von unten, es waren 3 Etagen, das Gebäude, und von ganz unten wuchs halt diese Pflanze hoch.
Weinrebe,
und,
ja.
Genau, Weinrebe, und sie hatte da so ein Gitter und dort hatte sich die Pflanze sozusagen.
Das ist so.
Und wir haben uns immer da drunter gesetzt
und
so Cola und Thunfisch und Brot gegessen.
Sag bloß, du hast Cola, nicht Pepsi. Bei uns gab es nur Pepsi.
Oder Pepsi.
Bipsi, genau. Ja.
Und wir saßen da immer so, haben Picknick gemacht mit den Cousins und wir wollten immer Weintrauben essen. Und wir dachten, wir wären schlau und haben von dieser Pflanze so Weintrauben, also diese Trauben gegessen, aber immer irgendwo anders, immer wieder eine Traube irgendwo. Und meine Oma ist dann einen Tag so runtergekommen und hat diese verdammten Vögel, die haben mir die ganze Pflanze kaputt gemacht. Oh. Die haben nicht von einer Stelle gegessen, sondern verschiedene, so von verschiedenen Stellen. Die ganze Pflanze wird jetzt sterben und so. Und meine Mutter wusste ganz genau, was passiert ist und hat mich nur so angeschaut. Sie so, ja, das ist natürlich doof. Und hat mir dann gesagt, du kannst nicht von der ganzen Pflanze, du musst dann einmal abschneiden, so Trauben, ja, so, wie sagt man, so eine Gruppe Trauben, sag ich mal jetzt.
So nicht, wie man das nennt, ja.
Und dann das essen, aber wenn man die, das wusste ich halt nicht, wenn man die Trauben sozusagen von der Pflanze rupft, dass da so eine Schwachstelle ist. Und das, weil die Pflanze so dünn ist, dass die sozusagen kaputt geht.
Okay.
So Sachen oder auch, ja. Also,
viel gelernt.
Gibt es viele Geschichten auf jeden Fall.
Ja, aber schön. Also, ich meine, das ist ja, deswegen finde ich das auch so interessant, wenn man mit seinen Großeltern, also wenn man überhaupt auch Großeltern hat. Mhm. Also, ich hatte ja auch meine Großeltern im Libanon, zu denen ich ja auch eine ganz andere Beziehung hatte als zu meinen deutschen Großeltern. Aber da hatte ich halt so das richtige Dorfleben, weil du auch sagtest, man kommt dann dahin. Bei uns war das ja auch nicht die Großstadt, sondern Stadt, Dorf, wie auch immer. Und man saß dann da im Garten und es war so ruhig. Vögel zwitscherten. Wir hatten einen Garten, wo auch Zitronenbäume, Mandelbäume wuchsen. Mhm. Das sind auch so Sachen, die kennt man manchmal, wenn man jetzt in der Großstadt, wie du ja auch, in Berlin aufwächst. Das kennt man ja gar nicht.
Also
deswegen
überhaupt nicht.
Fand ich das immer total interessant, dann sozusagen diese zwei Leben zu haben. Man ist einerseits Großstadtkind und dann kommt man eben in so eine ländliche Gegend und lernt andere Sachen kennen. Meine Oma hat immer, wir hatten immer einen Hühnerstall. Und dann kam
cool.
Ja, und ich meine, Hühner, ey, die machen so viel Dreck, ne? Aber trotzdem, sie haben uns ernährt. Ich habe zum Beispiel von meiner Oma gelernt, auch wie man Hühner ausnimmt und so eine Sachen. Ne?
Ah, aber das ist gut. Das ist cool.
Ja, also ich. Hier mache ich es natürlich.
Je nachdem,
jetzt auch nicht
ich meine,
mehr, ne?
Jetzt je nachdem, wie alt man war. Ne?
Ja, ich war sehr jung, also 7, 8 Jahre alt.
Alter.
Ne? Aber ich fand das total toll. Ich fand das spannend. Und das sind ja so Sachen, die prägen einen. Gar nicht jetzt unbedingt, weil man das dann jetzt hier auch macht, sondern einfach, weil es dich so ein bisschen rückbesinnt oder auch dir so eine gewisse, finde ich, dir nochmal so eine Ursprünglichkeit gibt oder wie man mit wenig leben kann.
Ja,
so, das habe ich über meine Großeltern gelernt.
Ja, cool, dass du das sagst. Ne? Also mütterlicherseits war das genauso, väterlicherseits bei mir. Wir waren die Armen. Wir kamen zwar aus Deutschland, aber wir kamen aufs Land, wo so die Armen leben, sogenannten. Ne? Und meine Onkels waren irgendwie Politiker und sonst irgendwas, Millionäre. Die hatten 2 Straußen zum Beispiel. So, der hat morgens Straußenei gefrühstückt. Und der andere hat Diabetes und hat sich er hat sich eine Bananenpflanze von keine Ahnung wo geholt, wo die Bananen, die sind halt viel größer, viel dicker. So, ich weiß nicht, was für Bananen das sind, aber die hatten ohne Zucker. Für Diabetiker.
Oh Mann.
Hat er sich
genetisch verändert.
Was? Er hat sich importieren lassen.
Und das hat er sich in den Garten gestellt.
Ja, und weil meine Onkels, viele haben Diabetes. Aha. So.
Das ist so typische Libanesen-Krankheit, würde ich jetzt mal behaupten. Also mittlerweile habe ich das
Gefühl. Ja, ich glaube, das kommt so vom Baklava und auch noch vom Chai, so, weil sie immer Tee trinken mit viel Zucker und, so, und Kaffee. Ja. Auf jeden Fall, an den Häusern bei uns sind dann diese Palmen, diese Bananenstauden, Palmen, die da wachsen ohne Zucker. So. Ich habe zu meinem Onkel gesagt, gib mir mal so eine Banane. Das ist eine Banane, da ist ein Dürüm wirklich, da ist ein Dürüm winzig dagegen. Ja, das ist so eine fette, riesige Banane. Das ist unglaublich.
Und danach brauchst du erstmal Zucker, weil keiner drin ist, oder? Oder wie schmeckt die denn?
Ja, die schmeckt halt wie eine Banane, bloß nicht so süß. Ja, aber das ist halt unglaublich. Wir sind da hingekommen, wir haben Sachen gelernt. Wir sind die Deutschen, die deutschen Kinder, die da hingekommen sind, die eigentlich Bauern waren. So habe ich mich gefühlt wie ein Bauer, obwohl wir da hingekommen sind und dachten, wir wären die Deutschen.
Aber wurde dir auch immer gesagt, also das war bei uns immer so, die haben immer von uns gedacht, wir wären so reich, weil wir sind ja in Deutschland, wir haben so viel Geld, wir kommen hier in Libanon und machen uns ein schönes Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war das, hatten die dann auch immer so diese, so ihr seid ja aus Deutschland und deswegen seid ihr jetzt irgendwas Besseres oder irgendwie... habt ihr mehr Geld oder
irgendwas? Na klar, das ist das so Klischee, was man auch kennt von der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland, die davon erzählen, dass sie in die Türkei gehen und alle denken, die haben übertrieben viel Geld. Ich meine, meine Cousins und Onkels wünschen sich auch immer Parfüm und Fußballtrikots.
Bei uns waren es immer Birkenstockschuhe. Die sollte ich immer mitbringen aus Deutschland.
Bei uns immer Parfüms, die teuersten Parfüms. Und natürlich auch originale Fußballtrikots, weil im Libanon hab ich T-Shirts oder Schuhe bekommen, da stand drauf Adidas. Oder auch, sag ich mal, in Marokko gibt es zum Beispiel, meine Frau erzählt immer davon, in Marokko gibt es nicht Puma, sondern Koma. Und der Panther liegt aber auf dem Rücken.
Okay, das finde ich aber lustig.
Das ist so geil.
Das ist eigentlich schon wieder geil, oder?
Natürlich.
Aber das musst du mal mitbringen.
Und ja. Das ist lustig. Wir sollten immer Sachen mitbringen, natürlich. Obwohl wir das auch finanziell ist, so eine Reise für uns, also weil wir ja so viele Kinder sind, war das schon ziemlich teuer. Mhm. Und dann noch die ganzen Geschenke. Und du kannst nicht mit leeren Händen dahin gehen. Und ich habe denen aber mal erklärt, wie das Finanzsystem, also das Steuersystem hier funktioniert. Da haben die mich angeguckt. Haben gesagt, wie? Du zahlst 48-50% von deinen Steuern, also von deinem Gehalt Steuern. Zum Glück sind wir im Libanon. Zum Glück, alles, was wir hier machen, das behalten wir. So, ich gebe doch nicht 50% von meinem Gehalt ab. Haut ab. So
stimmt. Also, ja, das ist Wahnsinn. Ich frage mich darauf, wo das ganze Geld hingeht. Aber grundsätzlich... Durch, nee, also das will ich jetzt auch gar nicht hier so diskutieren. Ich will nicht, dass
es so wieder wird wie früher, dass die Leute sich gegenseitig bekämpfen, irgendwie auf den Straßen, wegen irgendwelchen politischen oder religiösen Sachen. Ich fand's cool, wie sie demonstriert haben, auch mit der ganzen Kunst, die daraus entstanden ist. Und ich meine, die mega Ideen, so wie das, wie jemand heiratet auf der Straße und so.
Kartenspielen
und
Disco
so.
Disco und ja.
Ich meine, es gibt ja schon Demonstrationen schon länger, seit vielen Jahren von der Müllabfuhr, die ja auch demonstriert hat, gestreikt hat, der ganze Müll, das ganze Land hat gestunken, die haben das nicht abgeholt und viel Müll wurde auch ins Meer gekippt, also die Regierung baut schon viel Scheiße, so, das ist schon sehr, sehr, das macht mir Kopfschmerzen, weil ich die Natur und die Schönheit des Landes irgendwie so verrotten sehe.
Ja, das Problem ist ja schon länger da und ich glaube, dass es jetzt so explodiert ist oder wenn man das so nennen kann, das war auch, finde ich, abzusehen irgendwie. Was ich halt schön fand an diesen Protesten, wenn man das so sagen kann, dass es so eben religionsübergreifend und wirklich so ein gemeinschaftliches Nationalgefühl
so Fairuz-mäßig.
Ja, genau. Also ohne dass Fairuz da jetzt irgendwie groß dazu was beigetragen hat, sondern einfach die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, das waren sowohl aus dem Süden, aus der Mitte, aus dem Norden und haben alle für ihr Libanon protestiert. Und das fand ich auch mal was anderes und Neues, was man so nicht so aus den letzten Jahren vielleicht unbedingt kannte, weil man natürlich auch so ein bisschen diese Einflüsse von den Nachbarländern satt hat. Also so habe ich das Gefühl immer.
Auf jeden Fall. Ich kann einfach weltweit, also ich sehe so weltweit so, dass, was mich sehr erfreut, ist, dass die Bewegung ein Junge ist. Dass das junge Menschen sind, die sozusagen für ihre Zukunft so die Verantwortung in die Hand nehmen. Und das finde ich auch so toll, dass es auch irgendwie im Libanon ich will nicht sagen sogar oder sowas, ich kenne mich da zu wenig aus, mhm. aber ich finde es gut, dass es dort auch passiert, dass die jungen Menschen sozusagen diese Verantwortung in die Hand nehmen und so ein politisches Bewusstsein haben und so weiter, was irgendwie aber auch ganz klar ist für den arabischen Raum, politisches Bewusstsein, weil die Politik eine große Rolle spielt mhm. im Alltag der Menschen.
Wie ist das bei dir in der Familie? Redet ihr viel über Politik? Überhaupt? Oder ist das...
Meine Eltern mit mir nicht unbedingt. Mhm. Also jetzt mittlerweile manchmal, die haben halt, die sind halt aus dem Süden, die sind Schiiten, die haben ein ganz konkretes Bild von dem, was so in dieser Welt passiert und warum, mhm. wer böse ist und wer gut ist. Und es ist sehr schwer da auch, weil meine Sprachkenntnisse und mein Vokabular im politischen Bereich nicht unbedingt so reicht. Die müssen halt immer einfach reden mhm. und ich kann dann so versuchen, die komplizierten Sachen irgendwie zu erklären, die ich so auf dem Herzen habe. Aber ja, Politik, Libanon, Geschichten ihrer Kindheit, ganz viele Sachen haben meine Eltern mir ganz lange vorenthalten. Mhm. Es ist ganz komisch, dass meine Eltern nie über ihre Kindheit gesprochen haben. Mhm. Nie. Nie über politische Ambitionen, nie über irgendwelche Erinnerungen oder Geschichten. Und jetzt immer mehr...
Weißt du, warum?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Die hatten zu viel zu tun, vielleicht mit anderen Sachen, wie zum Beispiel... Sie hatten zu viel zu tun mit so Sachen wie zum Beispiel Aufenthaltstitel in Deutschland, Bürokratie, irgendwie klarkommen, hierbleiben und so weiter. Ja, Integration. Mein Vater hat vor kurzem mal was zu mir gesagt und das fand ich sehr schön. Das ist jetzt sozusagen ein kleiner Auszug, aber zum Thema meiner Eltern und Libanon. Mein Vater hat gesagt, wenn er damals... als er nach Deutschland gekommen ist, er hätte eine Ausbildung machen dürfen, er hätte eine gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir die Chance, eine Ausbildung zu machen. Mein Vater hat wirklich nicht viel in meinem Leben mit mir geredet. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist so wie so ein Typ, der da war manchmal. Ne? Der hat halt gesagt, bring den Müll weg, hol deine Schwester ab, bring Chai. So, weißt du, ich meine, so einfache Dinge. Deswegen ist unser Vokabular von meinen Geschwistern und mir auch nicht so ausgeprägt.
Arabisch jetzt.
Ja, mhm. arabisches Fernsehen hatten wir lange nicht. Und arabische Schule gab es bei uns erst, als ich 17, 18 war. Mhm. So, da habe ich gesagt, ich setze mich doch jetzt nicht mit den kleinen Kindern in die Vorschule. So. Ja. Und der hat das zum ersten Mal, hatte ich plötzlich das Gefühl, er hatte so ein Bewusstsein für uns, für seine Situation, für dieses politische irgendwas, was so die ganze Zeit im Raum schwebt. Und das war ganz cool, ja. Aber ich möchte immer mehr erfahren über dieses Land, dieses Heimweh. Das überkommt mich manchmal immer mehr und dann mache ich halt Fairuz an.
Aber würdest du das auch so sagen? Ich finde das interessant, dass du das sagst, dieses Heimweh, weil ich meine, du bist ja an sich hier, du bist zwar dort geboren, aber du bist ja sehr früh sozusagen hierher gekommen nach Deutschland und auch hier eigentlich aufgewachsen. Aber trotzdem hast du so eine gewisse, zieht es dich trotzdem dahin, oder?
Ne, ich kann nicht, ich meine, Heimweh habe ich auch für Berlin. So, Heimweh habe ich auch für meine Mutter, Heimweh habe ich für den Libanon. Ich würde nicht sagen, dass das meine Heimat ist, so ist es nicht. So, also, ich würde sagen, ich habe eine große Verbindung, wie gesagt, so eine große Liebe für dieses Land. Und es zieht mich einfach dahin, weil ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn ich nicht diesen Herkunft hätte. Mhm. Aber es ist etwas, was mich irgendwie begeistert. Wie gesagt, Musik, Kultur, Essen, Menschen, das ist begeistert mich. Und deswegen, ich glaube, wenn ich mich mehr mit spanischen oder lateinamerikanischen Kulturen auseinandersetzen würde, wäre es vielleicht ähnlich. Mhm. So, ich sehe sozusagen, ich habe so verschiedene Heimatorte oder Menschen, Heimatmenschen, Heimatgerichte.
Also man kann ja auch sagen, dass man sozusagen Heimat auch nicht unbedingt immer mit einem Land verbindet, genau. Sondern ja. Mit Menschen. Also ich merke das immer hier in Deutschland, wenn ich zum Beispiel in irgendein Restaurant gehe oder irgendwas und es nach Minze riecht, dann muss ich immer sofort an meine Oma denken. Mhm. Also das sind so die Kleinigkeiten, so Gerüche, die so Sachen auslösen. Das kennt man ja, das ist ja egal wo. Und da ist es egal, woher das jetzt kam, aber meine Oma hat immer Minze getrocknet zu Hause und es lag halt immer irgendwo rum und das verbinde ich halt so mit meiner Oma. Mhm. Und das ist halt einfach schön und das reicht einfach manchmal schon, um einen irgendwie da so hinzubeamen. Auch so diese Gerüche aus was denn, wenn du jetzt hier in der Sonnenallee lang gehst und du riechst halt irgendwie, keine
Shisha
Ahnung.
Oder was auch immer, ja, oder auch Essen und so.
Ne? Ja. So irgendwas, dann weiß ich nicht, beamt dich das halt plötzlich in dieses Land, wenn man es halt dann auch kennt.
Man saugt das auch irgendwie so auf, ne?
Ja, unbewusst, ne?
Ja, auch man, aber man sucht ja, ich meine, plötzlich siehst du so Schwarzkümmel, Öl, Shampoo und denkst, oh, toll! So, Das muss ich haben. Das haben die doch bestimmt damals auch benutzt oder was auch immer. Und man saugt das auf. So. Man sucht auch danach nach diesen Sachen, die man überhaupt nicht kennt, die einen dann sozusagen überfallen mit Freude und so. Es macht einen auch irgendwie glücklich, Sachen zu finden, die überhaupt nicht typisch sind für das Leben, was man sonst vorher geführt hat. Und doch mit einem zu tun haben. So.
Was waren so typische Sachen, die du mit Libanon verbindest, die du dort, oder nee, anders gefragt.
Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. So, hast du, so, wollen wir mal so von wegen so schlagabtauschmäßig so,
okay.
Was typisch ist für Libanon oder für Dings, was ist typisch für Libanon für dich in deinem Verständnis?
Ich kann das auch nicht beantworten. Ich finde das ja total schwierig, weil du vorhin eben auch Cola meintest, das ist so lustig. Ich bin halt mit Pepsi dort aufgewachsen.
Ja,
ich
kann auch Pepsi gewesen sein bei mir.
Genau, weil ich kannte nur Pepsi, also Pepsi, ne? Bipsi. Weil Pepsi, man muss dazu sagen, wenn es auf Arabisch geschrieben wird, es gibt ja kein P im Arabischen und deswegen sagen wir immer Pepsi.
Aber auch nicht E und I, ne?
Nee, genau. Bipsi. Also nicht so richtig. Gibt's so etwas, was du mit Libanon sofort verbindest an Produkten
zum Beispiel? An Produkten?
Ja.
Boah, Alter.
Oder also, was du zum Beispiel damals, wenn du dann dort warst, beim ersten Mal zum Beispiel, was dich halt so immer verfolgt. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel, mein Opa hatte immer Bonjour Ananassaft. Diese Dreiecks, das waren so Dreiecks Tetrapack.
Gibt's auch Teile.
Ja, das ist so witzig. Und ich denke mal so, Mann ey, und ich denke so, das gibt's doch nicht mehr, weil das sind so...
Trinkpäckchen.
Ja, also Trinkpäckchen, aber so drei, genau, so Pyramidenform mit Ananassaft, der eigentlich furchtbar süß und eigentlich überhaupt nicht nach Ananas. Ich möchte gar nicht wissen, ob da überhaupt irgendwas an Ananas drin ist, aber das verbinde ich so mit meinem Opa zum Beispiel.
Weil der das safe nichts mit Ananas drin. Safe. Bei mir gibt es tatsächlich was. Und zwar verbinde ich mit Libanon vor allem, aber wenn ich an Libanon denke und an Gerichte und meine
unter Oma anderem.
Und so, unter anderem an Kuhzunge.
Okay.
Das habe ich gerne gegessen. Ja. Meine Oma hat das nur für mich gemacht.
Ach, geil.
So Kuhzunge.
Also Zunge esse ich auch, aber ich kenne es auch von meiner deutschen Uroma.
Ja?
Lustigerweise.
Das hat mega geschmeckt.
Ja.
Ne? Und ansonsten so...
Okay, ich glaube, die Deutschen, die kriegen jetzt gerade so einen richtigen Schauer.
Wenn meine Eltern... Also was ich auch noch mit Libanon verbinde, dadurch, dass ich, als ich das erste Mal da war, ist das halt so cool gewesen. Wir wollten das so als Kinder. Silberschmuck. Zum Beispiel auch. Schmuck an sich. Mhm. Im Libanon wird immer Schmuck gekauft. Die ganzen Touris, also die aus Deutschland dorthin gehen und so, die Araber, die kaufen sehr oft so Silberketten für ihre Söhne und Goldschmuck für die Frauen und so. Mhm. Oder meine Eltern, was die mir immer mitbringen, ist großes Fladenbrot.
Das Sage?
Nicht Sage, normales Fladenbrot. Yeah. Aber
so richtig XXL.
So wie das, was du bei City Chicken musst, aber in groß. Ach, und das ist auf dem Weg zum Flughafen, gibt es da Shamsin.
Ja,
okay. Ja, diese Bäckerei.
Ja, ja.
Und dort gibt es halt Baklava, also so Hello und so Brot. Das verbinde ich. Ich sage meinen Eltern, die fragen mal, was möchtest du? Meine Brüder sagen mal, ich will eine fette Kette, ich will ein Armband, ich will eine Uhr, ich will Parfüm. Mein Vater kauft immer Brüt. Das ist so ein Parfüm, so eine grüne Flasche, Brüt, also B-R-U-T, bis ich zu ihm gesagt habe, Baba, Brüt gibt's auch hier bei Karstadt und Rossmann und DM. Das gibt's nicht nur im Libanon, weil er sagt zu jedem...
Das ist voll special.
Er sagt zu jedem, was doch laune, jible Brüt, jible ein Parfüm. Und er sagt so, bring mir diesen Parfüm, das gibt's nur dort. Ich habe zu ihm gesagt, nee, das gibt's auch bei Rossmann. So, es ist nicht jetzt exklusiv. So,
ich will lieber XXL Fladenbrot.
Das ist immer dieses, dort schmeckt es besser, dort riecht es besser. Das liegt wahrscheinlich an der Luftfeuchtigkeit.
Ja, am Meersalz. Weißt du? Das ist ja so, es ist schon anders. Also ich meine, ich merke das auch. Ja, doch, du kommst ja aus dem Flughafen, aus dem Flugzeug raus und du hast erstmal so eine Wand an warmer Luft, also wenn man im Sommer natürlich dahin kommt.
Das ist aber in Neukölln auch so, da hast du eine Wand von Gerüchen, wo du gegenläufst und sagst, Alter, hier stinkt's.
Okay, also eigentlich können wir auch hier bleiben.
Wenn ich von München zurückgekommen bin, ne, ich bin in den ICE gestiegen und dann in Südkreuz umgestiegen und dann erstmal auf Neukölln raus, ich sag dir, das hatte ich noch nie vorher in meinem Leben. Erst nachdem ich so 3 Jahre in München gelebt habe. Ich steige aus dem Zug im Sommer und laufe erstmal gegen so eine Wand von Gerüchen. Mm. Und denke so, Alter, wo kommt das jetzt plötzlich her? Das habe ich ja vorher nicht gerochen. So.
Oh, diese reine Münchner Luft. Ja,
so Alpenluft.
Ja, das kann schon sein. In welchen... Also, ich meine, das ist vielleicht auch so eine typische deutsche Frage. Aber ich würde es irgendwie... es interessiert mich so, weil es mir manchmal auch so geht, aber in welchen Situationen, wenn man das so sagen kann, bist du mal so richtig deutsch und in welchen so richtig libanesisch?
Also, oder deutsch bin ich auf jeden Fall, was so normalerweise, heute kam ich ja 5 Minuten heute zu spät, aber normalerweise, ich bin viel zu früh da. Mhm. Also ich komme nicht auf Punkt, sondern ich komme so 15 Minuten früher. Heute hatte ich halt Stau und Termine und keine Ahnung, ich habe es nicht geschafft. Aber da bin ich ziemlich deutsch. Boah, das ist so schlimm. Manchmal bin ich so früh gekommen, ich wusste nicht, ob die schon weg, ob ich zu früh oder zu spät bin, ob die schon weg sind. Wirklich, da musste ich nochmal auf meinen Kalender und so gucken. Und arabisch bin ich eigentlich, was so Gesellschaft angeht, also zusammen irgendwo sitzen, essen, trinken, so dass man das sehr, sehr oft macht, dass man eigentlich kaum abends Zeit alleine verbringt. Viel zusammen essen, viel zusammen irgendwie auch Shisha rauchen oder sonst irgendwie quatschen. Das ist so bei mir drin, dass man so abends die Zeit miteinander verbringt.
Mit der Familie?
Ich kenne halt Familie oder auch Freunde, ja, beides. Ich kenne halt von meinen Freunden, die, sage ich mal, jetzt biodeutsch waren. Das gilt auch nicht für alle. Ich rede nur von denen, die ich kenne, dass sie gesagt haben, nee, es ist spät, ich möchte zu Hause entspannen und so. Alleine sich irgendwo hingesehen. Und ich habe das nicht verstanden. Natürlich, man muss auch mit sich alleine klarkommen irgendwie. Geht ja nicht, dass man sich in den Raum setzt, ich bin jetzt alleine, scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben so. Aber das ist so typisch arabisch, finde ich. Dass man auch im Libanon, jeder hat sich immer bei meinen Großeltern getroffen. Und du hast so Leute, die sind abends spazieren gegangen, Hand in Hand, auch Männer, durch das Dorf und sind dann von Terrasse zu Terrasse, haben sich da hingesetzt, haben einen Kaffee getrunken, weitergelaufen, so die Promenade entlang oder was auch immer und haben sich unterhalten. Und das meine ich. So, das ist hier bei so großen Städten nicht so möglich. Ich kann jetzt nicht das Auto stellen und jetzt den ganzen Abend so herumfahren und bei jedem mal einen Kaffee trinken. Aber sowas gibt es so ähnlich. Ne? Da kommen die Leute, wir sind in einem Café, die kommen dann hin, dann gehen sie ins nächste und so. Das, sowas haben wir hier auch.
Ich glaube, das ist auch wirklich was so ein bisschen ländlicheres in den Dörfern, wo du dann, also das weiß ich ja auch noch, dass ich dann mit meinem Vater oder mit meinen Eltern, wenn wir da waren, dann, ne, dann läuft man los und du triffst halt einfach an jeder Ecke irgendwie.
Genau. Und man setzt sich hin, man redet, man trinkt einen Kaffee, einen Tee.
Fadlat.
Sofort wirst du eingeladen.
Kaffee, Tee.
Und dann kommt irgendwann das Obst und dann musst du gehen. Ja. Nach dem Obst musst du gehen.
Ach so, echt? Das ist bei euch so?
Nein. Aber also man sagt das so, als das Obst kommt zum Schluss und das bedeutet, so langsam dürft ihr aufstehen.
Ach so, okay. So mäßig. Das kenne ich nicht.
Aus dem Raum so.
Ja. Aber bei uns ist immer so typisch, was ich immer so gerade mit dem Sommer verbinde, tut. Also Maulbeersaft, Sirup mit Wasser und halt eisgekühlt so.
Ja, ja.
Und das war immer so. Nee, das natürlich selbstgemacht. Selbstgemachter Maulbeersirup.
Bei uns halt, ich weiß nicht warum, Instant ist total beliebt im Libanon.
Das ist wie mit Nescafé. Ich werde es bis heute nicht verstehen.
Ich verstehe das nicht. Nescafé, das ist einfach ein Pulver in so einer kleinen Packung. Und das
ist ein Kaffee mit irgendwie Milch, Kaffeemeißer drin.
Ja, genau.
Und Zucker, das natürlich.
Das ist so beliebt, bis jetzt doch.
Ich finde es so witzig. Das ist so ein Phänomen.
Genau wie meine Mutter immer dieses Süßgetränk Crush trinkt.
Ist das dieses Orangen? Nee.
Genau, Orangen- und Mandarinenmäßige.
Ja,
Crush? Das ist übersüß. Ja, meine Mutter so, oh, Crush. So mäßig. Ich muss das wieder trinken.
Aber auch hier? Oder, nee, okay. Nur
hier, wenn sie das hier findet, dann kauft sie das auch. Aber das ist nicht dasselbe.
Ist das wie mit Nido? Kennst du noch Nido? Das ist dieses Milchpulver.
Auf jeden Fall.
Weil es gab immer Milchpulver.
Das teuerste ist auch Nido.
Ja, also ich meine, und was gab es denn noch als Fülle? Pikon? Ich weiß nicht, Pikon-Käse?
Ja.
Also das sind Picon. So Sachen, mit denen bin ich auch Nutella.
Libanesisch,
Picon. Ja, Picon. Und ich meine, Nutella war auch so ein Standard. Ich meine, wir wollen jetzt hier gar keine Werbung machen, aber das sind einfach so Produkte, mit denen ich auch im Libanon tatsächlich, lustigerweise, ich habe sowas auch nur, wenn dann, im Libanon gegessen. Oh, nie kennt in man Deutschland. Naja gut, Nutella schon, aber Picon.
Ja, aber Picon, aber es gab sie auch mal eine Zeit lang zu kaufen. Das ist rot.
Ja,
so eine
runde
Packung und dann diese kleinen Dreiecke sozusagen.
Genau. Aber eigentlich schmeckt so furchtbar. Also ich, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht mehr.
Im Brot mit Gurken.
Fladenbrot.
Ja, Fladenbrot mit so Gurken.
Oh Gott, es ist, genau.
So lustig.
Ja, und eben, und das sind halt so, es gibt halt immer so ein paar Sachen, die man mit diesen Ländern oder mit so, mit denen man aufwächst, ich meine, es kann auch in Deutschland sein, das ist ja egal, aber mit denen man dann auch so seine Familie verbindet. Und was ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie war das denn so? Hast du das Gefühl gehabt, wenn du im Libanon warst, dass du dann auch, du kannst ja Arabisch, also jetzt mal unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht, ist ja egal, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es immer so, wenn ich dann im Libanon war, habe ich auch wirklich komplett meine ganze deutsche Mimik und Gestik abgelegt, am Flughafen so ungefähr, man ist plötzlich zur Libanesin geworden.
Aha.
Ich weiß nicht, also es gibt ja so ein paar Gestiken wie dieses, wenn du so die Finger zusammenführst, ne, so
Schwell, Schwell. So ein bisschen.
Ne? Genau wie bei den Italienern. Ich weiß nicht, ob es bei denen dasselbe heißt. Bleib mal ruhig, ne, so, komm mal klar, so. Wie war das bei dir? Hattest du dann auch wirklich das Gefühl, wenn du da ankamst, du switchst so ein bisschen um?
Ja, also das hat auch Vor- und Nachteile. Wir sprechen mal jetzt erstmal von den Vorteilen.
Nur so. Die Vorteile.
Auf jeden Fall, oder sozusagen das, was mir aufgefallen ist, so, dass ich irgendwann das natürlich adaptiert habe, so was meine Cousins und so gemacht haben, weil wir auch dazugehören wollten. Und dass sich das so auch so einfach, das ist einfach so gekommen. Man kann es gar nicht so abwehren. Das ist auch, du kriegst ja, hast ja plötzlich auch Vorbilder, die sich so und so bewegen. Und plötzlich hast du einen Lieblingssong, der gerade in den Charts läuft dort. Und plötzlich findest du so, lachst du über die Witze, wo du die nie verstanden hast. Plötzlich, das schleicht sich so ein irgendwie. Ne? Ich finde das auch gut, aber dann gab es so eine Negativerfahrung, wie zum Beispiel, wir sind ja, 2003 wurden wir abgeschoben, illegalerweise, also man durfte uns nicht abschieben, wir wurden trotzdem abgeschoben und wir sind dann auf der Rückreise, mussten wir über so verschiedene Länder und meine Mutter hat so zu uns gesagt, ey, sprecht nur Deutsch, sprecht nur Deutsch, ich will euch kein Wort Arabisch hören, damit man hört, dass ihr Deutsche seid, damit wir beweisen können, dass ihr aus Deutschland kommt. Und natürlich nach 6 Wochen Libanon. Es ist was passiert, wir werden kontrolliert und wir reden die ganze Zeit Arabisch miteinander. Meine Mutter ist verrückt geworden.
Wo war das? Also
welche? Kann ich jetzt nicht sagen.
Ach so, okay.
Das ist so, auch wenn es verjährt ist, das würde sozusagen auch unsere Route und sozusagen irgendwie.
Aber ja, ihr habt euch also selbst entlarvt sozusagen.
Ja, nicht entlarvt, aber nach 6 Wochen Libanon sprechen die Kinder halt nur noch Libanesisch, Arabisch und zwar gut plötzlich. Und meine Mutter ist rot geworden und ausgeflippt. Ich habe euch gesagt, redet Deutsch.
Interessant, ja, stimmt.
Aber hast du deinen Cousins und Cousinen zum Beispiel auch immer deutsche Wörter beigebracht?
Ja, natürlich.
Das war auch cool.
Ich war ja auch immer die Deutsche, ne?
Also, ja, klar.
Ich habe ja hier in Berlin oder in Deutschland, es ist ja immer so, ja, du kommst ja nicht aus Deutschland. Du bist nicht ja nur. Irgendwie noch irgendwas so, ne? Das geht dir ja wahrscheinlich eigentlich. Und dann wird irgendwie geraten. Ich sage immer, rat mal, was ich so bin.
Nein, aber Philippinen?
Ja.
So sagen, ja, weil im Osten waren noch viele Asiaten auch.
Ja, aber das ist lustig, dass ich aussehe wie eine Philippine. Ich werde immer für, also meistens europäisch, irgendwas Französisch, Spanisch oder südamerikanisch mittlerweile.
Oh, Bolivien, Latina. Peru.
Ja, wo ich denke so, okay, alright. Aber nie Arabisch. Also das ist schon lustig. Auch wenn ich Araber treffe, dann kommen die da nie drauf. Aber dann wird immer, einer hat mir mal gesagt, hey, du hast so eine tunesische Nase. Okay.
Auch cool. Ja.
Also, okay.
Tunesische Nase.
Ich habe wenigstens noch eine echte Nase.
Ja.
Apropos, das Thema.
Apropos Schönheits-OPs im Libanon, so weltweit, glaube ich, auf Rang 2 oder sowas. 4 Millionen Einwohner, 2 Millionen geflohene Menschen an den Grenzen, insgesamt dann 6 Millionen Einwohner sozusagen. Und in Brasilien gibt es 10 Millionen Libanesen, das heißt...
Die Expats sozusagen.
Hey, in Brasilien 10 Millionen Libanesen, im eigenen Land 4 Millionen, unglaublich. Ja. Und auf die...
In Kanada auch ganz viele.
Durch Frankreich, ne?
Ich kenne ganz viele, die nach Kanada ausgewandert sind, um eben dort dann auch die Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil gerade auch die christliche Community, also das ist ja so ein bisschen meine Familie und so, die wollen ja alle raus, oder am liebsten alle raus, weil es gibt ja keine Jobs mehr und die Wirtschaft ist ja, die stagniert und so weiter und deswegen, genau. Aber Schönheits-OP ist das natürlich.
Wenn es Gesicht. Nur die Nase wäre, weißt du, Nase, okay, lasst euch alle die Nase operieren. Wangenknochen, Zähne,
quasi alle,
also quasi alles, so Kinn,
in der Mund,
Kiefer,
ja,
alles.
Ja, man verändert halt,
Winter.
Genau. Es ist ein bisschen viel, ja, das ist ein großes Problem, finde ich, tatsächlich da. Und
ja, aber die Vorbilder gehen einfach flöten, also du bist ja auch nichts Besonderes, also das ist ja nichts Besonderes. Du siehst auch keine besonderen Menschen mehr, weil alle gleich aussehen.
Aber ich habe auch oft das Gefühl, das ist schon auch was, ich weiß nicht wie, also ich sehe das halt immer auch in diesen Kreisen, wo, also gerade in christlichen Communities sehr oft, und ich habe immer das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so ein Statussymbol mittlerweile, oder was heißt
vor
mittlerweile,
allem,
schon immer.
Vor allem.
Quasi, du hast dir die Nase gemacht, du hast dir das und und jenes und das gemacht. Und deswegen hast du ja Geld. Oder du zeigst damit über diese Nasen-OP, du hast ja ganz viel Geld. Was ja natürlich total lächerlich ist, aber für die ein ganz anderes, eine ganz andere Symbolik hat als bei uns jetzt. Ne? Also bei uns würde keiner sagen, ja, nur weil du dir die Nase gemacht hast, bist du jetzt irgendwie reich.
Ja, aber hier gibt es auch Krankenversicherung. So, weißt du?
Das stimmt.
Also dort ist es einfach, eine OP kostet dort normal mehrere tausend Euro. Ja. Also wenn man sich dort die Zähne machen lassen möchte, komplett, glaube ich, bist du bei 4.000, 5.000 Euro. Da hat ein Freund, ein Fußballer, der hat im Libanon gespielt, der hat das gemacht, der hat es mir erzählt, was natürlich auch günstig ist. Und das bedeutet dort schon Geld. Also Lippen, Nase, Wangenknochen, das ist so Standard. Mm. Wenn man da nur eine Sache macht, dann ist es auch so, ja gut, jetzt hat sie ihre Nase gemacht. ich habe ja alles gemacht, so weißt du. Das ist schon so, das bedeutet schon was für die. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber verstehen kann ich es.
Ja, man geht damit, glaube ich, in dem Land ein bisschen anders um als jetzt bei uns.
Aber das ist Popkultur ist sehr stark dort, muss man auch zugeben. Also jeden Tag gibt es auch einen neuen Sänger. So. Ich bin halt noch aufgewachsen mit VHS von Theaterstücken aus.
Ziad Rabani?
Ja.
Kennst du auch, Nesle Surur und so? Also genau.
Aber auch so vor allem aus diese Comedy-Stücke, so wie Comédie de l'Art aus Ägypten, wie Adel Imam. Sonst die ganze Gang da. Ja. Ich habe das geliebt.
Ja.
Ich habe mir sogar DVDs gekauft mit den Stücken. Im Libanon, als ich das letzte Mal da war. Ich habe also nicht nur die Platten geholt von Fairuz, sondern auch so Theaterstücke auf DVDs, weil ich ja vorher, also bis vor noch 6 Jahren, 7 Jahren, hatte ich nichts zu tun mit Theater und Schauspiel. Das hat sich ja alles so erst, als ich so ungefähr 24 war, ergeben oder ich habe mich dafür entschieden und ich muss mega viel nachholen und erinnere mich aber an die Zeit zurück, dass ich das viel geguckt habe mit meinen Eltern und dass es so ein bisschen leider verloren gegangen ist. Und das ist eigentlich gut, dass wir darüber reden. Ich werde mal wieder so einen Abend machen mit meiner Mutter und so, wo wir so Theaterstücke gucken. Und weil die guckt halt nur noch Bollywood-Filme.
Das ist auch so lustig, dass im Libanon die auch immer diese mexikanischen Serien angeschaut oder auch nicht schauen. Kennst du die?
Abfeiern.
Die halt so total schlecht synchronisiert sind und die total abfeiern,
genau. Ja, so wie, das sind halt Soaps, ne? Ja. Für so wie Desperate Housewives, so mäßig, aber auch mexikanisch und so. Ja. Dieses ganze Herzschmerz, Melancholie-mäßige, die Musik und der hat die betrogen. Das ist halt
so melancholischen, dramatischen Libanesinnen.
Total in.
Das steht, ich glaube, die stehen da echt so auf so Drama immer.
Ja, das Leben ist ja langweilig.
Ja, auf dem Land. Ich habe gelesen, oder was heißt gelesen? Eigentlich machst du ja viel Werbung dafür. Du liebst aber trotzdem Bienenstich, ne?
Ach ja, das ist einfach eine
Kindheitserinnerung. Das ist doch so das Deutsche bei dir, das ist ja jetzt verschwiegen, ne?
Ja, Bienenstich und Eclair. Also Eclair ist aus Frankreich, aber Bienenstich, ich mag das wirklich. Also früher, damals, also jetzt mittlerweile ist es schwer, so guten Bienenstich zu kriegen. Aber gab es so Konditoreien, deutsche Konditoreien, die haben das echt gut gemacht. Mittlerweile ist für mich, glaube ich, Highlight Bienenstich von Aldi oder so, weißt du? Ohne jetzt Werbung für die zu machen.
Ja. Wenn du mit Leuten über deine Familie redest, merkst du oft, dass viele Vorurteile auch trotzdem über Libanon haben? Oder auch die Geschichten, die du erzählst? Also mir geht es manchmal so, wo die dann halt wirklich große Augen bekommen, wenn man eben dann darüber erzählt. Also du hast ja auch, du kannst ja auch viel über Libanon trotzdem erzählen, auch wenn du das Gefühl hast, du bist da gar nicht so groß geworden. Aber irgendwie kommt man ja trotzdem, hat man immer irgendwas zu erzählen. Ja. Und mir geht es immer so, zum Beispiel bei der Geschichte, wenn ich sage, im Libanon kann man auch Skifahren.
Ja.
Dann werde ich mal angeguckt, wie man kann im Libanon Skifahren?
Morgens Skifahren und mittags schwimmen gehen.
Genau. Das ist so im Frühjahr perfekt. Also
es ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte oft auch die Erfahrung, dass ich Leute getroffen habe, die gesagt haben, oh, Libanon, die Frauen, oh, und das Essen, Tabbouleh, und ja, das ist ja unglaublich, dass man da Skifahren kann und so. Und auch oft Leute, die viel im Libanon waren und mir Sachen erzählt haben, weil wenn ich in den Libanon gekommen bin, war ich halt im Dorf bei meinen Großeltern und habe dann so das so ein bisschen genossen und war nie so Touri oder habe nie viel gesehen so dort. Das habe ich eher erlebt und ich finde auch, dass die Generation, so unsere Generation mittlerweile sich schon weltweit so ein bisschen auskennt und sich auch für andere Kulturen und so weiter interessiert. Aber ja, ich bin eher der sagt, wow, das kann man da auch machen und das gibt's, das will ich auf jeden Fall nächstes Mal so machen. Also, da gibt's ja auch diese Statue, Kennst du diese?
Ja, Faraya.
Ich war da noch nie.
Ach so, ja.
Ich hab das auch vor.
Kommst du mal mit? Ich zeig dir das mal.
Ja, ich muss mal. Wir müssen mal
diese Tour machen. Das ist ja so Nord-Libanon, genau. Aber die ist ja auch noch, die gibt's ja erst, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren oder so. Also ist ja,
ja
nicht so
aber lang. Diese Seilbahn gibt's ja da auch, ne?
Naja, das ist ein großes Skigebiet da oben, ne?
Geil. Genau.
Ja, ja. Das ist wunderschön. Und sowieso ich, also ich weiß nicht, bist du in den Zeiten, wenn du mal da warst, auch trotzdem ein bisschen rumgefahren oder hast du wirklich dann nur bei deinen Großeltern oder bei
deinen Erstmal war ich sehr jung, die ersten Male, wo ich da war. Und wenn ich dann alleine da war in Beirut, da war ich dann sozusagen...
wenn du abgehauen bist.
Nee, ich war auch mal allein da. Ich habe einen Workshop gegeben, Tanzworkshop.
Ach so.
Oder ich war da zum Filmfest. Da war ich halt so eingespannt, ich konnte nichts anderes machen. Da war ich auch nur 2-3 Tage da. So. Aber ich muss, und deswegen bin ich auch sehr interessiert, da das mitzumachen, mal dorthin und das alles kennenlernen und die Geschichte und auch von jemandem, der meine Sprache spricht. Mhm. So ein bisschen Deutsch, meine ich jetzt, ne? Weil, wenn mir das jemand auf Arabisch erzählt, ich habe gar nicht das Vokabular, das zu verstehen, ja, was da abgelaufen ist. Mhm. Ich habe mal als Kind den Fehler gemacht und habe jemanden gefragt, wer da auf seinem T-Shirt draufsteht. Und der hat mir dann angefangen, Geschichten zu erzählen von Che Guevara. Auf Arabisch. Politische Geschichten von Che Guevara, ja, auf Arabisch, weil es gibt ja eine große sozialistische Bewegung auch im Libanon, kommunistische.
Ne? Ja, ja.
Und da hatte mein Onkel hat mich nur so angeschaut und meinte dann zu dem, du erzählst dir irgendwas Politisches, der versteht doch einen Scheißdreck eigentlich gerade. So.
Schön, ja. Nee, aber was ich meine, deine Eltern haben dir ja bestimmt trotzdem viel erzählt, was sie aus dem Land kennen. Gibt es denn irgendwas, wo du unbedingt hin willst? Oder was dir jetzt so einfällt, was du entdecken willst im Libanon?
Oder ich habe immer viel gehört, zum Beispiel von Musikfestivals, Jazz in Beirut. Das würde ich gerne mal sehen. So.
Oder Beit Eddin Festival, kennst du die?
Nee.
Das ist ja in diesem Palast im Schufgebirge. Das ist ja so ein, auch im Südlibanon, das ist ja so ein Waldgebiet. Ist früher Fairuz immer viel aufgetreten, aber ich glaube,
sowas will ich machen.
Ja.
Es gab auch mal Fairuz-Konzert, glaube ich, fast zu der Zeit, wo ich irgendwie im Libanon war und ich habe fast geweint, dass ich es verpasst habe. Oder dass ich nicht vorher gewusst habe, dass sie das machen.
Als du noch so jung warst?
Nee, gar nicht allzu lange her.
Ach so. Ja, da gibt es aber sowas wie Baalbek.
Baalbek war ich auch noch nie.
Ja.
Würde ich auch gerne mal hingehen und so. Sind ja berühmt auch für Gold, glaube ich, und für Steine, Edelsteine.
Die Stadt jetzt, ja.
Ja, ja. Und da würde ich auch gerne mal hingehen, weil ich mag das total. So, nicht mal für mich, für meine Frau. Schmuck mit so Fairuz oder was auch immer für Steine. Ich habe selber auch sowas, ne?
Ja.
Ich mag das total und ich bin so glücklich darüber, dass es so viel dort davon gibt.
Okay, ja, Baalbek ist ja genau bekannt für sein Goldhandwerk oder ja Schmuckhandwerk, aber auch eben weil dort die wohl, sagt man, besterhaltensten antiken Tempel sind der Welt tatsächlich.
Ja, ja.
Und es ist immer so lustig, wenn dann Leute mir von der Akropolis aus Griechenland erzählen und dann ich immer denke, Leute, fahrt mal nach Baalbek.
Ja.
Und dann stehst du da und bist halt total fasziniert.
Ja, ich muss das sehen, bevor das irgendwann mal wieder zerstört wird oder sonst irgendwas, wie es in Syrien zerstört wurde, wie es im Irak zerstört wurde. So, da gibt es so viele irgendwie Kulturschätze, die einfach erstmal gestohlen worden sind, verkauft worden sind, illegal und irgendwie zerstört worden sind.
Ja.
Von der IS zum Beispiel.
Ja, ja, genau, in Palmyra zum Beispiel oder so. Aber wenn du zum Beispiel, also du hast ja gesagt, Sur kennst du halt sehr gut.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, da gibt es ja auch, also ich glaube, in Deutschland sagt man ja Tyrus dazu, ne? Zu dieser Stadt, in der Arabisch Sur. Und da gibt es ja auch antike Stätten. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, da gibt es ja so eine Tempelanlage, also ein bisschen kleiner, so mit so einer, mit so einem Hippodrom. Ne?
Das ist ja draußen, so ein Freilichtmuseum.
Genau.
Ja, ja.
Das heißt, hast du das schon mal
von außen gesehen, aber ich habe nie was gesehen, wo man reingehen kann oder so.
Ach so, ja.
Es gibt ja diese Anlage, kennst du, auf dem Wasser, was früher mal ein Gefängnis war. Kennst du das? Das ist so ein schmaler Steg.
Meinst du diese Zitadelle?
Ins Meer rein und dann ist da so wie so eine kleine Burg oder sowas.
Ja, ja, ich muss gestehen, Sur kenne ich jetzt persönlich, also ich bin da schon mal gewesen, jetzt dieses Jahr, weil das ist ja das, was Lustige, was bei mir genau andersrum ist. Ich weiß ja nicht, wie gut du mal oder ob du mal im Norden warst vom Libanon.
Wenig.
Bei uns war es immer andersrum. Bei uns war wir fahren doch nicht in den Süden.
Ja, zu den Bauern.
Genau.
Die Millionäre arbeiten mäßig auch oft.
Ne? So, da ist es dreckig, da ist, was sollen wir im Süden so. Und dann, deswegen habe ich erst so richtig den Süden tatsächlich, also das heißt Ceira, also diese zwei Hafen oder mehrere, ja, Hafenstädte, Ceira, Sur, erst so in den letzten ein, zwei Jahren kennengelernt. Mm. Und genauso, was du auch gesagt hast, man ist halt, wenn man dort war, weil man, deswegen sage ich auch immer, Familie kann Fluch und Segen zugleich sein. Ja, eben. Du fährst halt hin und bist halt auch nur bei deiner Familie, ja, weil die dich ja auch so einnehmen. Und
die wollen dich auch sehen, das ist ja auch ganz, also dieses Familiengefühl ist ja unglaublich.
Du musst alle sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie, also.
Ich versuche auch, ich mache auch ja immer so Touren. Ich sage dann meinem Onkel so, ey, hör mal zu, ich habe nicht so viel Zeit. Wir machen jetzt, plan schon mal eine Tour, sag allen Onkels Bescheid, ich komme zu denen nach Hause. So. Die brauchen jetzt nicht
großartig
kochen, sondern ich will die nur sehen und mit denen quatschen.
Mhm. Aber hast du da, wie eng bist du mit denen jetzt noch so? Oder
immer enger mit der Zeit. Mhm. Also die haben das Gefühl, sie haben eine größere Verbindung zu mir als ich zu denen eigentlich. Mhm. Weil ja sie so viele sind. Und wir sozusagen von meinem Vater, die Kinder, wir sind sechs Geschwister, wir sind ja so wenige. Mhm. So sechs in Anführungszeichen wenig, ne? Aber das sind ja Onkels und Tanten, wo ich nicht mal weiß, wie die heißen. Ich meine, 22, so, nur väterlicherseits.
Die kennst du alle? Oder hast du die alle
nicht? Mal mehr, mal weniger.
Okay.
Manchmal kenne ich sie und manchmal vergesse ich sie wieder. Und dann, wer war das nochmal?
Ja.
Wer ist, das ist mein Cousin, das ist dein Sohn. So, weißt du?
So, der Onkel, die Tante über den und Mutter väterlicherseits.
Ich habe Cousins, die sind älter als mein Vater. Und ich habe Onkels, die sind jünger als ich. Ihr wisst, also da draußen, ihr hört schon, wie kompliziert das ist.
Ich glaube, eine Sache war jetzt noch, die fand ich irgendwie lustig, die du, glaube ich, vor zwei Tagen oder so gepostet hattest. Wo ich auch dachte, das ist auch so typisch libanesisch und egal, woher man kommt. Oder ich weiß nicht, ob es typisch libanesisch, aber da hast du diese
Fernbedienung
in Folie gepostet.
Das ist halt etwas, alle haben mir geschrieben, haben gesagt, das ist bei Persern auch so, ist bei Albanern auch so und so weiter, aber das erinnert mich natürlich an meine Eltern und vor allem meinen Vater. Also, wenn irgendwie, als wir mal einen neuen Fernseher bekommen haben, und das macht mein Vater noch bis jetzt, der lässt die Folie am Fernseher dran.
Auch am Fernseher?
Auch am Rahmen, also nicht auf vorne, sondern am Rahmen. So lässt er das dran und die Fernbedienung eingepackt in Folie. Warum? Weil er dann 10 Jahre lang sagen kann, der Fernseher ist neu. Guck mal, der Fernseher ist neu, da ist noch die Folie dran. Guck mal hier, die Folie, die ist noch neu. Guck mal, das Fernbedienung nie benutzt. Guck mal, da klebt noch das klebt. Da denkst du, das würde, wenn es alt wäre, denkst du, würde das noch da kleben? Das klebt noch da, der Sticker. Und wenn ich früher diesen Sticker abgemacht habe, wo drauf steht so und so viel Watt oder energieeffizient oder bla bla bla, der ist ausgeflippt.
Mhm.
Ja, das geht nicht.
Das ist so lustig. Ich kenne das mit Autositzen auch.
Ah, ja, eben Auto. Und ich kenne es auch von bei manchen Sofas.
Ja, das hatte ich
auch ein Phänomen, nicht, aber, ja, auch ein Phänomen. Arabische Menschen, also sagen wir Libanesen, die ich auch kennengelernt habe, haben manchmal einen Raum, den sie übertrieben, wo sie übertrieben teuer eingekauft haben für Sofas und Schränke und so. Wunderschöner Raum irgendwie ihrer Ansicht nach. Und sie lassen aber alles eingepackt. Sie benutzen den Raum auch nicht. Das ist wie so ein Museum in Folie.
Ja, so kann man es wirklich nennen.
Also es hat ja keinen Nutzen. Nee. Die Sache ist, aber sie benutzen ja diese Sachen oft nicht, außer dem Fernseher. Beim Fernseher ist es einfach was Besonderes. Sie haben ja alles miterlebt. Die Röhre, bla bla bla. Mhm. Und es war was Besonderes, wenn man einen Fernseher hatte überhaupt.
Ja, ja.
Und dann wollte man auch nicht, dass er zerkratzt und so weiter. Es hat den großen Wert, die waren teuer.
Mhm.
Dann hat man das in Folie gelassen. Mhm. Heutzutage kriegst du so ein Flatscreen hinterhergeworfen.
Ja.
Sie lassen die Folie aber trotzdem dran. Das ist einfach, das hat was
Oldschool-Style. Ja, ich glaube, das kriegst du nicht so aus dir raus.
Und, nee, ich finde es auch gut. Die werden auch immer mit Händen essen, ist auch cool.
Ja.
So weißt du, was ich meine?
Naja,
ich
mache das ja auch. Also mit, genau, man nimmt halt das Fladenbrot und dann isst man.
Also ja, so. Mit Fladenbrot natürlich, ja, Entschuldigung. Ich esse sogar Schwarzbrot. Sozusagen, manchmal haben wir zu Hause kein Fladenbrot, dann nur Schwarzbrot. Dann nehme ich halt das Schwarzbrot und in die Hand und esse dann Ei. So.
Ja.
Das mache ich auch.
Oh, das krümmelt doch voll. Aber ja. Aber das ist eine gute Idee. Das könnte man mal so eine Fusionsküche.
Fusion Kitchen, German, Libanese mäßig.
Pumpernickel mit Hummus.
Ja. Das gibt es bestimmt schon bestimmt. Bei Rewe.
Auf jeden Fall. Was machst du denn heute noch so?
Ich muss noch ehrlich gesagt einen Text lernen für ein Casting morgen, für einen Vampirfilm. Das ist so lustig. Das erste Mal in meinem Leben habe ich so...
Twilight 5.0.
Das erste Mal in meinem Leben habe ich so ein Casting. Und das ist, ich finde es so geil. Wie das erste geil. Mal,
du hast ein Casting.
So ein Casting für so einen Film. Ach Vampirfilm. So. Ich meine, ich würde so gerne mal bei so Filmen mitspielen wie Harry Potter, Herr der Ringe, Avatar oder so. Du hast ja sowas hier in Deutschland gar nicht. Mhm. Und jetzt kommt ein deutscher Regisseur und der macht einen Vampirfilm.
Und was?
Englisch, Deutsch, ja. Arabisch.
Okay, spannend.
Und das ist eine größere Rolle. Mhm. Und da muss ich mich vorbereiten auf Arabisch und Englisch und Deutsch.
Wow.
Ist das, und das sind drei Szenen. Fehlt nur noch Französisch. Ich muss da mal wieder üben, Französisch.
Brüt.
Brüt. Ja, Brüt.
Schön, dass wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben. Ja, mich auch gefreut.
Wir haben uns hier zum ersten Mal getroffen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und
dann direkt so megamäßig ausgetauscht.
Aber es ist halt irgendwie lustig, wenn man irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man dann über Instagram halt so eine Sache mitbekommt, ne? Wenn du dann auch so Sachen teilst aus deiner Familie und irgendwie, also man spürt schon so eine Art Verbindung.
Ja, ja, klar.
Ne?
Ja.
So, und
I feel you, sister, I feel you.
Ja, hey,
ja, ja, genau.
Mein Bruder. Shukran Hassan. Danke, dass du,
Dank,
dass wir uns getroffen haben. Schön, dass du da warst und viel Erfolg noch.
Danke. Yalla bye, salam. Wir sehen uns.
Yalla bye. Ach ja, der Hassan und ich. Wir sind wirklich ganz schön ins Quatschen gekommen. Aber ein paar Service-Infos gab es ja auch, zumindest für die Sonnenallee in Berlin. Wer noch mehr Tipps braucht für arabische Restaurants oder Libanon, meldet sich einfach bei Hassan oder mir. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und Neues erfahren über das kleine, aber vielseitige Land Libanon, über die Region. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Feedback von dir. Und natürlich auch, wenn du den Podcast teilst und weiterempfiehlst. Wie gesagt, wer als nächstes im Podcast kommt, verrate ich dann immer auf dem Instagram-Account vom Zenit-Magazin. Also einfach schön folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.